Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 233 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Ho, ho, ho.
Und mal wieder dabei der Simon Balisa.
Hallo.
Hast du unser Remote-Studio gefunden? Wieder?
Habe ich gefunden, ja.
Herrlich. Ja, da sind wir nicht dabei, weil wir wie immer, ich glaube, es ist fast immer der letzte Podcast vom Jahr, habe ich das Gefühl, so wie wir es arrangieren mit unseren Lieblingsgames vom Jahr. Wir reden über unsere 5 besten Games, die wir gezockt haben das Jahr. Hey, so rückblickend, wie findet ihr, ist es ein gutes Game-Jahr gewesen?
Super, ja. Ja, ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie durchgehend jeden Monat irgendetwas gewesen, was mich sehr beschäftigt hat, sagen wir es mal so.
Ja, ich habe auch gefunden, aber irgendwie weniger so die AAA-Games habe ich das Jahr irgendwie nicht so gefühlt, aber es ist sehr viel cooles Indie-Zeug rausgekommen, das ich nicht auf dem Radar hatte. So, für meinen Geschmack.
Ich müsste mal, genau, wenn es dann die ganzen Votings durch sind, oder ich müsste mal die Listen von früher anschauen, aber ich finde, es gibt keine schlechten Game-Jahre mehr. Ich finde, es hat immer geile Games drin.
Und, es gibt jetzt nicht mehr so die ganz krassen Jahre, wo irgendwie dann so 6 AAA-Kracher und 4 Exclusive und so kommen. Aber das Coole ist, dort sind einfach die Indie-Games noch nicht gehabt. Oder zu wenig. Und jetzt ist irgendwie, das finde ich recht cool. Es muss nicht mehr einfach irgendwie, die krasseste Grafik zählt gar nicht mehr. Es ist wirklich einfach, es kommen spannende Games raus, die cooles Gameplay haben, wo, man wird es nachher nicht sehen, oder? Nicht viel vorwegnehmen.
Die Frage ist einfach, wie viel ist so subjektiv, oder weißt du, ist so die Nostalgiebrille, wenn du einfach zurückschaust und findest, krass, in diesem Jahr ist irgendwie Skyrim und Half-Life rausgekommen, oder? Wo dann einfach so rückwirkend so riesige Namen sind, aber wenn die Qualität der Games einfach zunimmt und jedes Jahr gute Games rauskommen, dann fallen die vielleicht nicht mehr so auf, aber eigentlich, also ich finde auch das Jahr, das hat wieder, also echt schon viele Bomben drin gehabt. Aber ja, also komm, dann reden wir da nicht lange um den heißen Brei herum. Wir machen es wieder so, wir gehen Reihen um, jeder bringt sein 5-Platzierter, ein 4-Platzierter und so weiter. Mhm. Und immer, wir machen es so, wenn jemand eins auf dem 5. hat, aber jemand andere hat es auf einem besseren Platz, dann sparen wir die Diskussion auf, bis dann das beim anderen auch kommt.
Sehr gut.
Also, Simon, du bist ja der Gast jetzt, willst du gut anfangen?
Ich fange an, und zwar es ist ein Recent Game, ich habe das Gefühl, wir werden es später diskutieren, deswegen, aber trotzdem, es ist Indiana Jones. Ist gerade rausgekommen?
Ja, genau, das habe ich auch auf meiner Liste.
Gut. Weil ich wusste, dass das wird kommen, ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Ich habe gedacht, das war jetzt ein Poker gewesen. Wenn es nicht kommt, ich hätte schon etwas anderes gehabt, aber ich kann es jetzt nicht reinnehmen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Game, aber wir reden nachher darüber.
Okay, cool. In dem Fall Domi, du, was ist bei dir vom 5?
Ja, weil wir vorhin über Indie-Games geredet haben, fand ich den 5. Platz mit der Antithese zum Indie-Game an, nämlich Call of Duty Black Ops 6.
Ah, ich habe es auf dem 5.
Er ist auf dem 5, okay. Dann können wir jetzt drüber reden.
Ich habe es noch angezockt, weil ich dachte, dass es vielleicht kommt.
Ja, die Kampagne ist angespielt, oder?
Ja, Kampagne. Multiplayer nicht irgendwie. Zwar habe ich ein paar Jungs, die Multiplayer spielen, aber es ist mir viel zu hektisch. Und so. Ich bin 41. Es ist
ja, genau. Ja, also vor allem wegen der Einzelspieler-Kampagne drauf da, weil die hat mich sehr überrascht. Was war das letzte? Modern Warfare 3, das vom letzten Jahr rausgekommen, oder?
Miserable Kampagne gehabt.
Genau, dort haben sie einfach irgendwie Multiplayer-Maps recycelt und haben die einfach ihre Einzelspieler-Kampagne verwendet. Und es hat sich so angefühlt, als würdest du Warzone spielen. Einfach allein. gegen Computergegner. Und das war wirklich mega schlecht gewesen. Und darum habe ich nichts erwartet dieses Jahr. Und bin umso mehr überrascht worden, wie geil das die Kampagne war. Wirklich irgendwie 9 oder 10 Stunden, also relativ kurz. Also relativ kurz für ein Call of Duty recht lang, glaube ich.
Ja,
oder?
So. Genau, ja.
Aber so im gesamten Gaming-Kosmos gesehen, relativ kurze Einzelspieler-Kampagne. Das habe ich immer gern und einfach perfektes Pacing. Du hast alles drin. Es ist nicht nur Non-Stop-Action, sondern du hast auch Stealth-Missionen. Du hast sogar Rätsel. In einem Call of Duty, den ich lustig gefunden habe, weil zwischen den Missionen gehst du immer wieder zurück in so ein Hauptquartier, wo die CIA-Agenten stationiert sind, wo du spielst. Und in diesem Hauptquartier, das war früher irgendwie ein KGB-Gebäude gewesen und dort entdeckst du dann Geheimnisse und löst Rätsel und so. Wirklich so Sachen, die ich niemals erwartet hätte in einem Call of Duty Game. Und es hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten und ich habe das quasi an einem Tag durchgespielt, weil ich einfach wollte wissen, wie es weitergeht und was mich wird überraschen in der nächsten Mission. Eben, Open-World-Missionen hat es, die klassischen Call of Duty-Schlauchlevels, wo du einfach alles runterballern musst, Schleichmissionen und dann so Missionen, wo du musst, irgendwie Zeug infiltrieren, alles hat es drin, alles hat es irgendwie drin und wirklich, also besser geht es nicht für das Call of Duty. Und nach der Singleplayer-Kampagne bin ich auch noch am Multiplayer geblieben hängen und da bin ich mich in den Prestige-Rängen am aufkämpfen. Ja. So viel Multiplayer habe ich noch nie gespielt.
Bist du am Cameos grinden?
Ja, genau. Hart am grinden. Alles muss ich freischalten.
Oh, geil. Ich habe auch gefunden, dass ich weiß gar nicht, ja, warum ich es dann angefangen habe, habe ich es auch vorher bekommen. Aber ja, einfach mega viel Gutes gehört. Und eben, muss ich sagen, die ist einfach sensationell. Ah, stimmt, du hast so zuerst gespielt gehabt. So abwechslungsreich. Es ist wirklich wieder wie damals zu der Hochzeiten. Dort, wo einfach wirklich die Ego-Shooter im Höchsten sind und viele auch mit Kampagne gegeben hat. Und das richtig die unterhaltsam gewesen. Es ist wieder wie dort. Es ist einfach, also ich würde sagen, es ist möglicherweise auch die beste Call of Duty Kampagne, die ich je gespielt habe. Also,
ja, aber ich würde das nicht sagen.
Gut, du bist auch noch nicht durch.
Ich meine, es telefoniert, also die Story ist ja so klar schon auch nicht telefoniert.
Ja, ja. Story, aber die ist auch wieder alt.
Scheißegal, ja.
Die soll in der Alten verpfiffen sein. Hey, die kommen jetzt mal mit so Namen, als ob irgendwelche Personen eine Bedeutung haben im Call of Duty.
Ja, genau, ich habe keine Ahnung gehabt, das ist Black Ops 6 mittlerweile.
Keine Ahnung. Nein, also mich tut es schon jetzt, also ich bin wirklich noch nicht durch, aber das, was du vorhin gesagt hast, Tommy, ist so, es ist ein bisschen all over the place, finde ich eben darum. Es ist so ein bisschen, als hätte man jede Game-Mechanik, die sie in den letzten 20 Jahren herausgefunden haben, ausser irgendwie Metroidvania genommen und dann nachher das alles über das Spiel erbrochen und es ist dann einfach... Oder zwischen Assassin's Creed-mäßigen Stealth-Missionen und wirklich Open World auch, wo du dann nachher wirklich auch kannst Side-Missionen machen und so. Irgendwie dann nachher infiltrieren. Ich habe gehört, ich habe es nur von jemandem gehört, dass es nachher noch eine Heist-Mission geht natürlich, weil das funktioniert bei GTA auch super und so. I don't know. Ich weiß nicht. Ich glaube, lustigerweise haben irgendwie... Ich glaube, etwa 10 Studios an dem mitgearbeitet. Ich glaube, das ist der Grund. Weil jedes Studio hat einfach ein Ding gemacht und denkt, wie können wir die anderen schlagen? Es war cool. Ich werde sicher fertig spielen. Aber er hat mir jetzt nicht aus der Socke gegeben.
Ich finde halt, das braucht es irgendwie. Weil einfach, ich könnte nicht mehr einfach 10 Missionen lang einfach blind durchballern. Darum, ich finde, die Abwechslung mit den Spionagemissionen, dann hat es Horrorsachen drin. Also, ich wirklich auch
Horror hat es auch noch, ja, stimmt.
Es hat alles.
Ja, der Zombie-Teil ist
grossartig gefunden. Und alles war so überraschend und ja, nein, geil. Also, Call of Duty Black Ops 6 auf dem Tommy und meinem 5. Platz. In dem Fall bist du wieder du dran, Simon, mit deinem 4. Platz.
Ja, jetzt das ist eines, was, glaube ich, niemand gespielt hat. Da bin ich der Einzige. Aber es hat doch ein paar Leute. Mechabellum ist mein 4.
Oh ja, kenne ich nicht einmal.
Ist ein Auto-Battler. Also es ist eigentlich im Prinzip genau das, was ich brauche. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin alt geworden. Meine Reaktionen sind nicht mehr so schnell. Die Zeiten sind vorbei, wo ich mal irgendwie Platin war bei StarCraft 2. Und es ist einfach StarCraft 2 als Auto-Battler im Prinzip.
Mal gesehen habe ich es schon, ja.
Und das ist mega toll, weil du musst nicht mehr die schnellen Reaktionen haben, die du für ein Echtzeit-Strategiespiel brauchst. Aber du musst halt das Hirn noch einsetzen. Also man setzt am Anfang dann so Einheiten, dein Gegner ist vis-à-vis. Also ich spiele es eigentlich nur online. Das andere, es gibt schon so gegen KI, aber es ist eigentlich so, ja, auch ranked. Dann kannst du rangen und so. Und hast einen Score. Dann setzt sich halt Einheiten und dann und der Gegner hat auch Einheiten und dann gehen die aufeinander los und in der nächsten Welle bekommst du mehr Einheiten, aber die alten musst du halt dort lassen, wo sie gewesen sind und dann merkst du, der Gegner ist rechts mit Flüger gekommen, ich brauche die Flügerabwehr und er weiss, der hat dort rechts gar keine Flügerabwehr, er wird wahrscheinlich dort setzen, also gehe ich links mit Pflügerinnen und so. Du musst immer denken, was denkt er, was ich denke, was er denkt, was ich denke. Und du hast dann halt, wieso das so ein bisschen wie StarCraft ist, das gibt nachher so, man nennt die Chaffs, das sind so wie die Einheiten zum Verheizen, aber der Zerg wäre das Zergli. Das sind so nicht, die lenken einfach ab, weil automatisch die sind schnell, gehen führen und sind viele und dann schiessen natürlich die Gegner zuerst mal auf die und dann kannst du von hinten kommen mit größeren Geschützen und so, wo die sind quasi wie deckt, das ist so ein bisschen das Kanonenfutter vorne. Und dann gibt's eben Fliegende und du kannst upgraden und du kannst sogar Loadouts machen von deinen Einheiten und so. Das ist einfach höchst taktisch und sehr toll, weil das Ziel ist quasi, wenn ich ein Battle gönne, dann gibt's einem anderen halt Schaden. Und bis alle, bis beide drinnen sind. Also kann sein, dass du, aber ich bin auch schon auf 100 unten gewesen, von 5000. Und dann hat's plötzlich irgendwie gekehrt, weil ich die richtigen Einheiten gemacht habe. Der andere ist auf 5000 Leben gewesen. Und ich kann ihn einfach überrennt machen. Es ist einfach so ein Meat Grinder geworden. Also, weil ich irgendetwas richtig gemacht habe, die richtigen Upgrades und so. Und es ist so befriedigend, dass ich bam, bam, bam. Und dann bist du so, geil, Mann, ey, Sieg, den mache ich kaputt. Und das ist aber, ich bin auf der anderen Seite auch schon gewesen, habe einen Sieg auf fast 100 Touren gehabt. Und der Sieg macht mich einfach kaputt. Du bist so hässig. Du bist so hässig. Aber es ist wirklich sehr,
aber was
sehr
ist Auto, was ist Auto-Battler, was ist automatisch am Game?
Eben, du lässt nachher die Einheiten aufeinander los und nachher kannst du sie nicht mehr steuern. Du kannst sie nicht mehr steuern. Du kannst nichts mehr machen. Du positionierst sie nehmend, dann drückst du auf Go und du kannst nichts mehr machen.
Ah, also wie die wie haben die geheissen? Clash Royale, genau.
Das habe ich nie gegamed. Aber ja, es ist wirklich so. Also, du platzierst Einheiten nur, tust sie upgraden und dann gibt es nach jeder Runde wieder für beide gleich viel Cash und für beide die gleichen Möglichkeiten, um Sachen auszuwählen. Dann gibt es auch so einmal Sachen, du kannst so Schild aufstellen, wo du aber am Anfang habe ich die immer aufgestellt, aber gemerkt, das ist idiotisch, weil am Anfang kaufst du lieber möglichst viele Einheiten und Schilder, dann ist am Schluss. Und so.
Geil. Nein, weil ich meine eben, das Clash Royale, das habe ich zeitlang gesucht, das ist ganz schlimm.
Ah, wirklich?
Ja. Hey, da, wenn es die Maline nimmt.
Wieso?
Hey, das ist, wenn es die Maline nimmt, das ist so schlimm. Hey,
apropos Autobattler, das Jahr, Simon, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, das ist ein kleiner Side-Note: Unicorn Overlord.
Kann ich gelesen, aber nie gespielt.
Ist der bekannt, das ist von VanillaWare. Die ist doch gerne, oder? Die sind die da das Mac-Spiel gemacht haben, irgendwie vor 2-3 Jahren. Wie hat das geheißen?
Ah ja, ich weiß welches, ja geil. Sentinel 5 oder so, nein.
13 Sentinels. So irgendetwas, ja, genau. Das ist schon, es hat mich so entfernt, jetzt, was du erzählt hast wegen Autobattle, hat mich das erinnert. Das ist schon ganz geil. Du hast einfach deine Einheiten aufstellen und du kannst sie kontrollieren, wo sie hergehen sollen. Aber wenn der Kampf anfängt, dann passiert es dann automatisch. Und deswegen hat irgendwie seinen Reiz, wenn du so im Voraus musst denken, was wird passieren und dann kannst du einfach wie nichts mehr machen. Voll. Du kannst nur noch zuschauen. Das ist irgendwie, das ist cool. Und eben, wenn es dann klappt, ist so, ein super geiles Gefühl.
Hey, du hast das Gefühl, ich bin Kopfverteil in der Sun Tzu, Alexander der Große und Napoleon in einem.
Genau.
Wirklich. Da bist du wirklich, ich bin so wirklich, ich das Gefühl, jetzt, I figured it out.
Aber es sind auch die am hässigsten machen. Das ist wie bei Hearthstone. Absolut, eins gegen eins spielen. Nichts macht mich hässiger, als in eins gegen eins Duell verlieren.
Darum. Ich hasse es. Hey, wirklich, Mecha Bellum für Leute, die gerne so StarCraft und so haben und so die Echtzeitstrategie spielen, aber nicht mehr die Reaktionszeit dafür. Das ist wirklich so ein middle-aged man-game, so blöd gesagt. Das fühlt es mega. Mecha Bellum.
StarCraft für Senioren. Mecha Bellum. Okay, Domi, was ist bei dir auf dem 4?
Bin ich schon wieder dran? Ja. Ah ja, stimmt. Ja. Ja. Da Zeug übersprungen. Auf meinem 4. Platz ist wahrscheinlich das Spiel mit dem längsten Titel. Nämlich Emio, der lächelnde Mann, Famicom Detective Club. Und nicht den dümmsten Titel, seien wir ehrlich. Das ist ein Spiel, das recht einzigartig ist, aus mehreren Gründen. Erstens ist es das erste von Nintendo entwickelte Spiel. Es ist ein Switch-Spiel, das eine U18 Einstufung hat bekommen bei PEGI. Und in den USA, glaube ich, so. Und es ist auch Nachfolger von einem Spiel, oder von einer Spielserie, die zuletzt in den 80er Jahren rausgekommen ist, auf dem NES. Und nur in Japan. Darum ist es wirklich so eine Anomalie irgendwie. Und vor 2-3 Jahren hat es Remakes gegeben von diesen NES-Spielen, die dann nur in Japan rausgekommen sind. Die sind dann auch in Europa und in den USA rausgekommen. Und dann hat sich Nintendo entschieden, hey komm, jetzt haben wir die Remakes gemacht mit einer neuen Engine, aufwendige Grafik, machen wir doch einen Nachfolger. Und das ist das Resultat. Und das ist ein Adventure-Spiel. Es ist mehr Graphic Novel als Adventure-Spiel. Also du musst nicht irgendwie Rätsel lösen oder so, sondern es geht wirklich eher darum, dass du die Geschichte mitbekommst. Es ist, als würdest du ein Buch lesen, einfach ein bisschen interaktiver. Und du übernimmst die Rolle von zwei Privatdetektiven, die der Polizei helfen, Mordfälle aufzulösen. Und in diesem Spiel jetzt hat es einfach einen Mordfall von irgendeinem verrückten Serienmörder, der Schulkind tötet und ihnen, nachdem dass sie getötet hat, so Papiertüten über den Kopf tut. Und auf dieser Papiertüte sind so lächelnde Gesichter drauf. Darum Emio, der lächelnde Mann. Und der hat sich so ein bisschen zu einem Urban Myth entwickelt. Und du musst während dem Spiel herausfinden, hey, okay, was hat es mit dem auf sich? Und wie viel ist Fiktion von dieser Urban Myth und wie viel ist Wahrheit? Und ich sage einfach, das letzte Drittel von diesem Spiel, dass das Nintendo entwickelt hat, ist einfach unglaublich. Und das letzte Drittel gehört wirklich so zum Besten, so Storytelling-mässig, wo ich im Medium-Videospiel erlebt habe. So. Das Gameplay ist sehr, sehr altbacken. Also, die Games spielen sich genau gleich wie die Games vor 30 Jahren auf dem NES. Also du machst wirklich nichts außer lesen, ab und zu mal Antworten auswählen. Aber es ist sehr, sehr linear und von dem her wird es vielen Leuten nicht gefallen. Aber wenn man so auf Krimis steht, auf Thriller steht, ein bisschen Horror gern hat, ey, wirklich hure hure gut und wirklich das letzte Drittel. Und ich bin froh, dass ich mit diesen Dings nicht allein bin, wenn man online so Meinungen über das liest. So wirklich so, die Leute sagen, die letzten paar Stunden waren einfach wahnsinnig. Und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ein schönes Spiel, um über die Festtage so gemütlich daheim.
So ein bisschen über Serienkiller und so. Genau. Kind mordet.
Nein, wirklich sehr, sehr geil. Unbedingt spielen, wenn man so Zeug gerne
hat. Kann man Entscheidungen treffen, die Einfluss haben? Oder ist es so ein bisschen, das ist einfach in allen Bereichen das Gleiche?
Ja, es ist eine sehr, sehr lineare Story, genau. Und wirklich der Reiz davon ist, einfach herauszufinden, was es mit diesen Mord auf sich hat. Und du kannst ab und zu, gibt es so wie Checkpoints, wo dich das Spiel dann abfragt, zum schauen, ob der Story gefolgt hast, ob du alles richtig verstanden hast. Und dann musst du teilweise sogar wirklich mit dem virtuellen Keyboard auf der Switch musst du Zeug eingeben. Weißt du, so Namen eingeben oder Locations eingeben. Aber das hat auch keinen Einfluss darauf, wie die Geschichte weitergeht. Und das Spiel wollte wissen, hast du es verstanden? Und wenn nicht, überleg nochmal. So.
Ich würde mich eben schon noch gelust. Das ist wirklich mehr, weil genau, dass es auch ein langsam ist am Anfang, bis sehr, es ein bisschen langsam, spannend wird. Und es dann gleich über 10 Stunden ist. Oder? Glaub.
Ja, genau. Ja. 10, 11, 12, so.
Aber sonst wäre ich eben eigentlich schon noch zahlen. Für, eben, die Art von Story finde ich eben schon sehr geil. Drum,
ja,
hat mich auch gelustet. Ja. Dazu kommt zum Spinnen.
Also gut, Emio, der lächelnde Mann, auf dem 4. beim Domi. Dann ja, ich glaube, wir können auch mit der Reise weitergehen, weil das, was ich auf dem 4. habe, kommt vermutlich bei jemand anderem dann später noch. Nämlich Astrobot.
Ja, das kommt bei mir noch später.
Also gut, dann geht es schon die Reise weiter, und zwar schon zum 3.
Da hänge ich schon wieder rein, gell?
Ja, da kommt der Simon, Platz 3.
Bei mir ist die überrascht, also wirklich. Ja, nein, jetzt kommt fast nur Überraschung. Jetzt ist UFO 50 ist bei mir auf dem 3.
Geil.
Ist ein bisschen gemein, weil es sind eigentlich 50 Games. Aber ich habe die Prämisse sehr toll gefunden. Es ist so unglaublich gut umgesetzt. Es geht darum, dass es ist ein Publisher, es sind 50 Games von einem Publisher, was gar nicht gibt, von einer Konsole entwickelt sind, was gar nicht gibt, wo man jetzt wieder irgendwie alle zusammen Kraft hat und in einer Edition rausbringt. Und das ist sehr ein toller.
Also das ist die fiktive Story, genau.
Das ist die fiktive Story, genau. Also das ist aber auch alles an dieser Story. Also man geht dort rein und dann hast du einfach 50 Cartridges, die du spielen kannst. Und es sind wirklich 50 fertig programmierte Games von verschiedenen Entwicklern und Entwicklerinnen. Und das Krasse ist, die haben natürlich dann der das gemacht hat, ich weiß gar nicht, wie er heisst, aber der die Idee hatte, der hat klare Vorgaben gegeben. Du hast nur 32 Farben, nur so und so eine Auflösung, nur der und der virtuelle Soundchip brauchen und so, damit wirklich die Games so wirken, das wäre die von dieser Konsole. Das Ding ist aber, es sind wirklich vollständige Games. Also teilweise gibt es schon so ganz einfache, okay, komm so weit auf, wie kannst du, und nachher bist du fertig. Aber es hat Rollenspiel, es hat krasse Taktik-Games, es hat Jump'n'Runs, es hat
Es ist wirklich wie wenn jemand 50 von den besten NES-Games gefunden hätte, die noch nicht veröffentlicht wurden, und es dir vor die Füße knallt.
Voll.
Das ist einfach krass.
Es ist wirklich krass, und ich muss ehrlich sagen, ich habe im Fall noch nicht alle Spiele wirklich einmal angespielt, weil ich so fest hängen bleibe bei gewissen Games, weil sie so toll sind. Mein Lieblingsbesitz ist Party House. Da, also, da musst, da musst du so Einladungen machen. Du hast eine Homeparty und du musst schauen, dass möglichst die Polizei nicht kommt und musst aber möglichst viel Geld verdienen, damit am Schluss, du willst möglichst, glaube ich, 4 Aliens am Schluss willst du immer einladen, die gleichzeitig im Haus sind. Und dann nachher nimmst du immer wieder neue Runden, ne? Und Gäste klopfen aber rein zufällig. Und dann kommt zum Beispiel irgendwie ein Gast mit dem Hippie, mit dem kannst du irgendwie die aufbrausende Gäste beschwichtigen, weil zu viele aufbrausende Gäste heisst, irgendwann kommt die Polizei. Dann hat es irgendwie so ein Pokerspiel, mit dem kannst du irgendwie mega Cash machen und so. Und dann musst du immer so ein bisschen, es ist wie eigentlich ein Deckbuilder, aber anstatt Karten sind so deine Gäste, die du einlatschen in dein Haus. Und dann, wenn du mehr Geld machst, kannst du natürlich dein Haus vergrössern, dann kommen mehr Gäste und so, und dann kannst du auch wieder Gäste irgendwie aus deinem Deck rausnehmen. Und, so. Und das ist so lustig gemacht, das hat eine so lustige Anspielung, eben der Hippie sein, das ist so geil. Der Pokerspieler, und nachher irgendwie der Zauberer, der zieht zwar den Leuten Geld aus den Taschen, aber irgendwie macht sonst irgendwie. Es ist so, so toll. Und das ist nur ein Game, und dann bin ich irgendwie wirklich 3 Stunden hängen geblieben. Dann hat es aber auch, weißt du, die ganze Lore, es gibt dann so teilweise auch Nachfolger. Campanella 1 und Campanella 2. Es ist so gemacht, dass es noch, okay, dass es noch eine Nachfolger gibt, weil es ist nach Jahr sortiert und dann nachher siehst du, im 83 ist das, so und im 86 ist Campanella 2.
Und sie bauen dann auch aufeinander auf, die Games. Es ist dann wirklich wie so eine Weiterentwicklung.
Ja, oder? Ja. Musst du die freischalten, oder hast die...
Nein, du kannst alle von Anfang an immer spielen. Das ist auch geil. Es gibt nichts zum Freischalten. Du kannst einfach irgendwie... Kannst du einfach gamen. That's it.
Ja.
Es gibt zwar Achievements, wenn du irgendwie... Ich glaube, jedes kannst du irgendwie... Nachher wird es wahrscheinlich schon etwas geben. Wenn du jedes durchgespielt hast, wird es wahrscheinlich noch irgendein Special geben und so. Das schaffst du aber, ist fast unmöglich. Und hat so geile Taktik-Games irgendwie, wo du so Ritterburg musst einnehmen und dann nachher auch. Und das Coole ist, du kannst einfach, es ist gleich, kannst über den Mittag schnell rein und schnell ein Game anklicken. Ich habe mir jetzt so ein Herzchen gemacht bei denen, die ich unbedingt noch spielen und so. Das sind etwa 10, weil du merkst schnell, ob die Mechanik zusagt oder nicht. Es hat wirklich auch Wax-Zeug dabei, also wo ich nicht.
Ich finde, das Einzige, was schade ist, sie spielen sich halt wirklich auch wie so NES-Games. Das heisst, wenn sie Speichermöglichkeiten haben, dann wie die damals gewesen sind. Und ich hätte es halt geil gefunden, wenn sie dann, man hat es ja jetzt gefunden, ist ja die Geschichte von dem Game, ja, wenn es dann gleich so die moderne Sachen drin hat, weißt du, dass du kannst immer speichern und zurückspulen. Weißt du, wie so, wenn du jetzt Switch Online spielst?
Aha, oder? Ja, ja, ja.
Weil einfach, sie sind wirklich dann, sie sind im Fall schon, du merkst schon, dass sie heute entwickelt sind, weil sie einfach von der Game-Idee einfach ein bisschen cleverer sind als damals.
Voll. Das merkt man. Aber es sind heutige Mechaniken, aber ja, natürlich, also, das hat schon aber auch solche, die mega so clunky sind, wo du ja, immer merkst, hey Jungs, aber ganz ehrlich, ich weiss, wenn das Game machen, wo 80s wirkt, aber irgendwie, weißt, wenn dann der Jump irgendwie nicht sich so satt anfühlt und so.
Aber es ist schon verreckt. Also ich finde auch, die haben ja hure lang gehabt, ja, die Ewigkeit daran geschafft. Und
ich glaube, vor allem 2019 oder so, 2020 habe ich ein Video gesehen, wo irgendwie eine erste Version schon mit sehr viel spielbaren Games drin, und die haben jetzt einfach nochmal 4 Jahre voll an dem geschliffen. Es kostet, glaube ich, gar nicht so viel. Also wirklich, das gehört jede Sammlung, finde ich. Ja.
Es sind keine Minispiele. Es ist wirklich, das sagen, es sind keine Minispiele. Es sind wirklich halt einfach so ein bisschen altgemachte Games, aber ja, wirklich, du kannst,
ja, RPGs, Dungeon Crawlers, alles. Es hat wirklich Sportgames, es hat alles drin.
Urgeil.
Also Fußballspiel, Golfspiel,
Ping-Pong. Auch Partyspiel, also mit wo man zusammen kann gamen und so. Es sind wirklich geile Sachen.
Ja, es ist wirklich toll. Aber ein Kollege hat mich gefragt, ob es auch für Kinder ist und so, ob es Sachen gibt, um mit Kindern zusammen spielen. Sie sind schon eher für Erwachsene. Aber ja, gut, ja, wir als Kind haben damals eigentlich auch die Games gespielt und haben auch Fun gehabt. Die sind ja auch immer alle hardcore gewesen. Aber UFO 50 ist mein Platz 3.
Also, Tommy, bei dir auf dem 3?
Bei mir auf dem 3 ist Like a Dragon Infinite Wealth.
Klar. Das
ist immer cool.
Kein Top 5 bei dir ohne Like a Dragon.
Es kommt dann jedes Jahr ein.
Das ist sicher. Die Frage ist nur, wo das wird landen. Es ist leider wirklich jetzt in der letzten Woche von Platz 2 verschoben worden auf Platz 3. Aber es war sehr, sehr lange auf Platz 2 gewesen. Beziehungsweise auf Platz 1 sogar. Aber ja, genau. Um was geht's? Das ist mittlerweile... Fuck, das ist wahrscheinlich das achte Like a Dragon Game von Mainline-Serie, ja, wenn man die Spin-Offs nicht mitzählt. Und das zweite Game mit dem neuen Protagonist, 1-6, ist mit dem Kazuma Kiryu gsi, einem legendären Yakuza. Und ab Teil 7 hat es einen neuen Protagonist, der Ichiban Kasuga, wo ohne Yakuza ist, Ex-Yakuza. Und das Spezielle an den neuen Games ist, dass sie keine Echtzeit-Brawler mehr sind. Die alten Spiele hast in verschiedenen japanischen Grossstädten hast die gegen Yakuza und sonstige kriminelle Leute aus der japanischen Unterwelt müssen durchboxen und kämpfen in Echtzeit. Und ab dem siebten Teil ist Serie plötzlich ein JRPG geworden mit rundenbasierten Kämpfen. Und das ist jetzt im achten Teil auch so. Und speziell an dem ist, dass du das erste Mal nicht in Japan bist, sondern in Hawaii, in Honolulu, besser gesagt, oder genauer gesagt. Und ja, es ist einfach typisch Like a Dragon, alles, was die Serie ausmacht, alles, was die Yakuza-Serie ausmacht, hat es dort drin. Es hat eine mega emotionale Story im Kern, eine mega dramatische Story im Kern, aber dann mega wacky Sachen, die drumherum passieren, Minispiel, wo du einfach so viele Stunden kannst verlochen wie in anderen ganzen Spielen. Es hat irgendwie ein Minispiel, das so ein bisschen an Animal Crossing angelehnt ist, wo ich sicher über 10 Stunden drin investiert habe in diesem Spiel.
Hä? Was machst du dort?
Du tust eine Insel wie neu beleben und du tust dort Häuser bauen, Leute einladen, dass sie auf die Insel kommen, die ich besuchen kann. Und dann machst du so wie deine eigene Stadt dort sozusagen. Und ja. Das kannst du halt einfach bis zum Erbrechen spielen. Und es hat nichts mit der Hauptstory zu tun.
Ja, mein Hostess-Club als Number One Hostess-Club am ich gesehen.
Ja, genau. Ein Pokémon-Minispiel hat so, also so ein Pseudo-Pokémon. Du tust nicht Pokémon jagen, sondern Ex-Häftling. Und lässt dann eher gegeneinander antreten in der Untergrund-Arena. Es ist wirklich recht lustig, genau. Und für alle Leute, die schon lange per Serie dabei sind, ist es auch sehr, sehr ein schöner Abschluss von dem Protagonist, der eben in den ersten 6 Spielen die Hauptrolle gespielt hat, der in diesem Spiel auch Krebs erkrankt ist. Und von dem her, irgendwie, es ist wirklich so ure heavy shit so im Kern, aber drumherum mega, mega schönes Spiel, mega lustiges Spiel. Und Phil, du hast es auch gespielt, oder? Aber ja, nicht durchgespielt, glaubst.
Nein, ich habe vielleicht 15 Stunden oder so gespielt. Ja. Ich habe vor allem auch geil gefunden, dass es mittlerweile, es gibt Games sind irgendwie, gerade so japanische, mega oft, bist irgendwelche Teenie, Schulkinder oder sonst irgendwelche komische Leute. Und da sind es einfach Erwachsene, irgendwie um die 40, mit einem Problem, wo 40-Jährige, und sie sind alle so herzlich und einfühlsam, oder einfach weißt du, nicht einfach so typische Tough Guy, sondern ja, irgendwie auch sensible Seiten haben, und das ist hure erfrischend. Genau, ich glaube, mir ist es ein bisschen, ich finde, der Gameplay-Loop hat mir ein bisschen, habe ich einfach ein bisschen Mühe gehabt. Weißt, ich finde, visuell ist es nicht der Hit.
Nein, es ist noch das Last-Gen-Spiel im Kern, also schon auf PS4 und Xbox One rausgekommen.
Ja, und dann hat es mir für mich halt ein bisschen viel Kämpfe. Viele haben ja Kämpfe mega geil gefunden, ich glaube, dann stört es ja nicht. Ich habe die easy gefunden und dann hat es schon sehr viel. Und du musst auch viel machen, weil sonst bist du einfach schlecht, oder?
Absolut, ja.
Aber sonst das ganze Ding, ich kann es auch mega, es ist so originell. Also, das ist einfach, da kommt immer ein neuer Scheissdreck. Das finde ich einfach geil, oder?
Ja, das ist eben, ich habe mal so ein Meme gesehen, wo irgendwie von Yakuza, wenn du bei dir eine Zwischensequenz gibst, weil Zwischensequenzen können richtig lang sein, und das ist am Anfang mega dramatisch in so einem Dojo, und dann wird irgendwie nach einer Skip-Zwischensequenz schnippst du in den Unterhosen irgendwie, wirst von einem Hügel verfolgt. Ich weiß auch nicht, aber checkst das nicht ist so Yakuza-Zeug. Das kann ja, einfach passieren. Du weißt auch nicht, wie bin ich jetzt da gelandet? So. Aber wie ist denn so, sind denn auch die Läden und so Ami-Läden? Weil das habe ich immer geil gefunden, dass in die japanischen Läden rein kannst, wenn du mal zu Japan gewesen bist, sieht es einfach genau gleich aus wie in jedem 7-Eleven oder so.
Ja, sie haben Kooperationen, sie sind eingegangen mit wirklich hawaiianischen Läden.
Ah, wirklich?
Ja, voll. Das ist geil. Recht authentisch, was aber komisch ist, alle Leute reden japanisch dort.
Ja, das ist klar.
Also, ja, aber es ist gleich irgendwie, also weißt du, der Protagonist kann auch nur japanisch und er redet nachher mit den meisten Leuten, redet er einfach japanisch. Und die Leute, die Englisch reden, merkst du einfach, dass sie japanische Voice Actors.
Du verstehst zum Teil fast
Englisch,
nicht.
Ja, für dich selber.
Das ist super geil.
I love it, aber das macht den Charme aus.
Ja. Aber sie reden dann nicht japanisch, weißt, einfach, weil es sozusagen übersetzt ist, sondern es ist genau. Einfach per Zufall. Sind's
per
einfach
Zufall
können einfach
alle japanisch, die wichtig sind, ihre Story. Ja,
das ist super gut. Ja, weißt du, Familie von Japan, darum kann ich auch japanisch. Auch super. Ja.
Das nächste Yakuza ist ja schon angekündigt und das ist ja jetzt irgendwie ganz, ganz verreckt. Nein, es ist ein Piraten.
Pirate Yakuza in Hawaii heisst es, ja genau.
Weil ja immer Assets tun die wirklich gerne, damit es sich auch lohnt, die zu erstellen.
Ja, das Studio ist bekannt dafür, wenn sie mal eine neue Stadt machen, dann tun sie die in den nächsten 10 Games ausschlachten. Ja. Dann kommst du immer wieder zurück in die Stadt. Ja. Darum war es so etwas Spezielles gewesen, dass es jetzt eine neue Stadt hat gegeben mit Honolulu. Und dass es das erste Mal eine Stadt ist, die nicht in Japan ist. Aber eben genau, das nächste Spiel ist schon angekündigt, wo das als Hauptstadt wird haben.
Okay. Also, Like a Dragon. Infinite Wealth, genau.
So ja, ohne geilen Namen.
Gut, bei mir auf dem dritten Platz, ich habe noch ein bisschen rumgeschaufelt, irgendwann mal. Ich bin dann auch noch mal durch, was ich eigentlich wie lang gezockt habe. Ähnlich wie du deine Liste, die du amigs machst. Und dann habe ich gemerkt, doch, es sind gewisse Games, die ich vielleicht geiler gefunden, als ich auf den ersten Blick gemeint habe. Jedenfalls Dragon's Dogma 2 spiele ich auf dem dritten Platz. Weil ich habe das irgendwie etwa 50 Stunden gespielt und Ich habe das wirklich sensationell gut gefunden. Das ist, also, ist halt das Fantasy-Rollenspiel, so ein bisschen asiatisch angehaucht, weil, also, es kommt ja auch von einem japanischen Studio, glaube ich. Und, aber sonst, also, so ein bisschen vergleichbar wie jetzt Dragon Age und so, aber halt, eben, es hat auch so einen ganz eigenen Vibe. Du hast so eine riesengroße Welt und, du kommst auch langsam fürschi, das Schnellreisen geht nur bedingt. Das heisst, das ist gerade eines von denen, wo die Welt ist ein mega wichtiger Teil, oder? Weil du reisest umeinander. Und es ist auch oft beschwerlich, es hat riesige Monster. Und ich habe einfach selten in einem Rollenspiel so viel Abenteuer verspürt wie im Dragon's Age, Dragon's Dogma. Ja, das war auch okay gewesen. nein, wo einfach du so coole Locations, wo du auch Sachen musst selber suchen, weißt du, was dir nicht immer alles klar vorgeht, du musst jetzt da hin, du musst eigentlich mit den Leuten schwätzen und das ist natürlich voll mit so mystischen Kreaturen, riesengroßen, wo du beim Kampf kannst also hochklettern und dann das lustige Pawn-System,
das
wo
ist du ja ganz verrückt.
Genau, du hast ja wie so einen NPC-Begleiter, also mehrere, ja. die schwätzen dann auch miteinander und du kannst dann die auch wie also nicht abgeben, aber sie könnten von anderen Spielern benutzt werden. Und die erleben dann dort dann auch Sachen und bringen manchmal auch Sachen mit. Und es ist sehr lustig, wenn sie dann irgendwie erzählen, dass der neue Chef das eigentlich ein komischer war und komische Sachen gemacht hat.
Ja.
Es ist auch sehr weird.
Der neue Chef, der hat nur Männer eingestellt und so. Sie sagen, ja. wenn du nur Männer als Begleiter hast, dann machen sie so homoerotische Anspielungen. Das ist so geil. Gut.
Ja, das ist wirklich.
Aber es ist, man stellt sich jetzt das so mega episch und so vor, aber eben genau das macht es so ein bisschen janky und so. Es ist immer noch so ein bisschen, es hat einen mega eigenen Humor auch, was mir mega gefallen hat an dem Spiel. Es ist schon das, was du machst, hat ein gewisses Gewicht und so. Und ich weiß jetzt die Story auch nicht mehr genau, aber eigentlich habe ich dann immer die Nebenschaut auch so lustig gefunden. Einfach immer die Sprüche und das wirkt mega so authentisch. Ja, teilweise ein bisschen repetitiv und so, aber das, ich glaube, das gehört dazu.
Ja, genau, aber ich habe es ist alles irgendwie, hat Gewicht gehabt, weißt du, wenn du neue Waffen und neue Skills bekommst und du hast auch so verschiedene, es hat auch so ein interessantes Skillsystem gehabt ich weiß gar nicht, wie das war, aber du hast pro Klasse, du hast ja auch weitervererben und ich weiß es auch nicht mehr, aber es hat wirklich so mega viele verschiedene Spielweisen gegeben und das ist auch so wuchtig gewesen und du hast die gewisse Klassen hast du auch erst. Also hast du gar nicht unbedingt freigeschaltet. Außer du hast das irgendwie gefunden, den Lehrer oder so. Und du hast auch gewisse können verbauen. Und dann auch der Schluss vom Game, wo einfach wie so die Welt transformiert. Es hat mega verreckte Sachen, die da noch vorkommen. Also es war so richtig episch gewesen.
Ja, dann muss ich, und, ich sehr gerne wieder rein. Ich habe es auf der Liste, ich habe zu wenig gegamed irgendwie. Aber es ist echt ein tolles Game, mit ganz vielen so Ecken und Kanten, die ich sehr charmant gefunden habe. Ja. Es ist absolut nicht, es ist, glaube ich, nicht für alle. Also ich glaube,
ich habe es angefangen und bin voll nicht reingekommen. Ja. Ich kann auch nicht sagen, wieso. Es ist eigentlich so von dem, was ich gehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, das würde mir jetzt schon noch entsprechen, aber irgendwie, es gibt einfach so manchmal so die Vibes-Stimmen nicht.
Ja, ja.
Ich kann es nicht genau sagen.
Es ist auch komisch auf eine Art.
Es ist mega eigen. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe auf der PS5 gespielt und auf Konsole jetzt recht ein Performance-Problem am Anfang.
Ja, auf PC im Fall.
Das hat recht genervt. So. Ja. Könnt jetzt mal auf der PS5 Pro ist es, glaube ich, die meisten Sachen sind gefixt. Vielleicht steige ich da nochmal rein und gebe ihm nochmal eine Chance über Weihnachten.
Ja, voll. Aber Dragon's Dogma
ist hat wirklich auch, weißt du, es ist auch so wenn du gegen irgendwelche Troll oder so oder Steingolem kämpfst und das, dann kommen noch irgendwelche andere, weil die NPCs sind zum Teil auch so in Gruppen unterwegs, wie auf eigenen Abenteuern. Ja, da kann ein riesen Schlacht plötzlich aussagen. Das ist hure lustig. Ja,
ist es in dem Spiel gewesen, wo du so Quests hast, wo so ein Ablaufdatum haben? Oder so?
Ja, genau.
Oder? Also das, wenn jemand etwas von dir will, muss es machen, sonst...
Genau. Ich wüsste, ja. Genau ist so, ja.
Finde ich auch noch lustig.
Ja, nein, ich wirklich, ja, es ist wirklich gutes Vibe. Dragon's Dogma 2, ja, mittlerweile müsste es auch patched sein. Also, dann kommen wir auf Platz 2. Simon, was ist bei dir?
Ist bei mir Animal Well.
Geil.
Und zwar ist Metroidvania, und ich bin Sacker für gute Metroidvania. Ich habe das Prince of Persia Anfangsjahr durchgesuchtet und sehr toll gefunden. The Lost Crown, sehr, sehr straight up. Man weiß meistens, was das man muss machen und so. Das ist so eine pure Antithese zu The Lost Crown. Natürlich mag ich es ein bisschen mehr, weil das also, um was geht es? Du bist irgendwie, ich weiß, irgendein so ein Viech.
In einem Blob.
Blob, wo einfach in so einem Brunnen geht, wo ganz viele so Tiere leben. Und dann musst du mal schauen, wie du aus dem Brunnen rauskommst.
Also, es ist einfach so 2D, mega, mega viel schwarz, ja. So Pixelgrafik. Irgendeiner komischen Fantasiewelt.
Neon, so neonbeleuchtet.
Ja. Genau, neonbeleuchtet. Und dann nachher bekommst du halt, wie es halt bei so Metroidvania ist, du findest dann neue Waffen und Upgrades und mit denen kommst du halt in den Levels weiter. Aber es sagt dir nie irgendwie, gang dort an oder mach das, sondern das musst du alles so selber herausfinden.
Es erklärt dir ja nicht einmal die Sachen, die du findest, was das ist.
Genau.
Also ich glaube, der Name steht...
Es steht der Name. Das ist jetzt ein Frisbee Name. Und dann kannst du mal schauen, dann kannst du ihn rühren, dann merkst du aber, dass du auf der Frisbee drauf kannst und auf so über Spaces über ihn und so. Und das macht... Das hat mich irgendwie völlig geflasht. Aber das sucht dich so rein. Das Krasse ist aber, du musst so hart dranbleiben, weil... Ja, wenn du 3 Tage nicht spielst, bist du so, fuck, wo bin ich
gewesen? Das war bei mir das Problem gewesen. Und dann habe ich irgendwann abgehängt, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wo ich durch muss, was ich als nächstes muss machen muss. Und dann bin ich draussen gewesen.
Wirklich? Ja, weil du weißt dann nicht mehr, shit, am Anfang, wenn du, das ist eine riesige Karte, die sich halt aufdeckt, wenn du etwas siehst. Und wenn du nicht mehr weißt, wirklich, mehr oder weniger der Pixel dort, das ist eine blockierte Stelle.
Ja.
Und wenn du das 5 Stunden später nicht mehr weißt, dass du jetzt mit dem einen Ding bekommst, also ich auch müssen, wirklich wenig, ich glaube, 1-2 Mal habe ich etwas nachschauen und das ist wirklich mal so etwas gewesen, wo vor x Stunden hat es irgendwo etwas blockiert gehabt und ich habe doch nicht mehr das gedacht. Ich bin wirklich Karten absuchen und ich habe einfach den Ort nicht mehr gewusst, dass ich dort nicht mehr weitergekommen bin.
Ja, krass, oder? Und das ist aber wirklich, aber das hat mich so verzaubert irgendwie. Und das hat so viel, das hat das so ein bisschen in dieser Welt rumlaufen und das Zeug entdecken und einfach mal schauen und frustrieren, aber dann weiterzugehen und dann zu merken, aha, da geht es ja weiter. Und dann bist du völlig am anderen Ende und merkst, weißt gar nicht mehr, was du eigentlich hast wollen und wo du das schon wieder hast wollen und so. Es ist so toll. Ich habe wirklich beim Explorer selten so viel Spass gehabt und mega toll, mega, mega toller Soundtrack. Der hat das Ganze wirklich sehr, sehr toll unterlegt. Also ich finde, das Audiodesign von dem Spiel ist vielleicht etwas vom Besten, was ich je gehört habe in Games. Das muss man einfach
mal hören. Geil,
das ist so mystisch. Hey, auf Rätsel, die auch wirklich Rätsel sind, finde ich auch cool. Das finde ich halt meistens so, wenn es so eh klar ist, was bei den Rätseln musst machen, finde ich es ein bisschen mehr. Aber da hat schon so einige teilweise auch, musst du vielleicht einmal den Papierblock rausnehmen. Eigentlich müsstest du jeden Papierblock rausnehmen, weil du kannst, ja.
Je nachdem musst du aber nicht. nein, aber ich jetzt in meiner Liste da nicht in der Top 5, aber ich habe auch gefunden, das ist eines der bemerkenswertesten Spiele, die ich je gespielt habe.
Okay.
Aber die Art von, wie es dir Sachen präsentiert und nicht erklärt und du, eben, bei mir ist es gesagt, eine Schwelle, wo ich fast aufhöre, aber dann ist es gleich irgendwie interessant genug, dass ich es dann nochmal versucht habe. Und es hat Geheimnisse in den Levels, in den Gebieten, in den Items, wo vermutlich, bis jetzt weiss ich vermutlich noch nicht, wie man alle Items kann verwenden kann. Und das ist einfach etwas Einzigartiges.
Das gibt's so,
ich habe das so noch nie erlebt. Ja. Ich habe gefunden, du kannst es, glaube ich, nicht... Wenn du es wie fertig hast, kannst du noch weiterspielen.
Ja, ja.
Gegen so das Ende vom offiziellen Schluss, vom ersten Schluss, habe ich es ein bisschen mühsam gefunden, gewisse Sachen, die ich gewusst habe, wie es geht, die aber einfach spielerisch mühsam gewesen sind zu machen. Mhm. Weißt du, wie so geschicklichkeitsmässig, Timing, ja, wo ich ein bisschen einen Schliff gefunden
habe. Also Skill-Issue.
Ja,
genau. Skill-Issue. Aber das ist bei mir schon auch so.
Das habe ich nervig gefunden. Ja, sonst ist es, wow.
Hey, aber auch krass, das ist von einem Solo-Entwickler gemacht worden. Das finde ich immer geil.
Und ich glaube, bei einem Game Jam hat er mal, wie immer, irgendein Game Jam hat er die erste Version gehabt und dann gefunden, komm, ich mach weiter.
Und published vom Videogame Donkey.
Ja, stimmt.
Ah, ist das so?
Ja, ja, krass. Also von seinem, wie heisst es, Big Mode oder so irgendwie.
Ja, ich glaube, ja.
Und das ist dann zum Abschluss, als ich es runtergeladen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ah, oh, sorry, hast du...
Nein, ist gut, mach.
Das Krasseste, als ich es runtergeladen habe, habe ich so gesagt, ah ja, komm, das kauft mir irgendwie. Ich glaube, der Kevin oder irgendjemand von euch hat es empfohlen, runtergeladen, Tag durch, runtergeladen. Und ich habe gesagt, nein, das ist unmöglich, da hat es noch irgendwie einen Launcher oder so. Es ist 33 Megabyte. Auf der PS5 ist es, glaube ich, doppelt so gross, weil es ein Splash-Screen PS5 vorne dran hat, der doppelt so gross ist wie das Game. Grafik ist doppelt, weißt du, so das Intro, ist doppelt so gross wie das Game.
Das ist geil.
Das ist, also, das ist Meisterwerk. Also, wer Bock auf ein bisschen Rätseln und nicht,
so geil,
nicht zu fest frustriert bei Jump'n'Runs und so Animal Wild, ist extrem toll.
Muss ich ein bisschen Geduld haben, aber es ist wirklich, es lohnt sich. Also gut, Tommy, was ist bei dir auf dem 2?
Sind wir schon beim 2? Oh mein Gott. Warte, jetzt muss ich schnell schauen. Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Oh mein Gott. ich bin immer überrascht, wenn ich dran bin. Obwohl es eigentlich immer das Gleiche ist. Ja, auf dem 2, okay. Metaphor Refantasio.
Ah, geil.
Etwas, wo ich auch absolut nicht... Also, erstmal habe ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt wieder spiele. Weil es ist ein Game von den Macher von Persona, von den Persona Games, wo ich nie gespielt habe, weil sie immer mega... Wie sagt man, intimidating sie gewesen. Okay. So, irgendwie 80 Stunden Monster, JRPGs, wo, so im Gameplay-Loop, haben sie, dass die Zeit vergeht und du musst dich halt immer pro Tag entscheiden, was du machst und du kannst nie alles machen, und das habe ich irgendwie im Kopf habe ich immer mega stressig gefunden, weil es ist schon im echten Leben so, dass ich nicht alles machen kann. Ich will das nicht auch im Spiel haben. Und darum habe ich die nicht gespielt und Metaphor Refantasio ist vor 2 Monaten, 3 Monaten rausgekommen und es hat aus dem Nichts einfach 10 von 10 Bewertungen gehagelt, und dann habe ich gefunden, fuck man, komm, ich spiele es mal kurz an. Und aus dem kurzen Anspielen ist mittlerweile bin ich bei über 70 Stunden.
Ja.
Und habe wahrscheinlich noch so 10 bis 20 Stunden vor mir, würde ich jetzt mal schätzen. Und es ist, also wenn sich jetzt nichts ändert in den letzten 10 bis 20 Stunden, ist es wirklich etwas vom Besten, was ich dieses Jahr gespielt habe. Und von Story her etwas, wo eines von den seltenen Spielen, wo man wirklich mal so wie etwas komplett Neues gegeben hat, sowohl vom Inhalt her als auch wie es erzählt ist. Es geht, das Setting ist im Vergleich zu den Persona-Games, die sind ja, korrigiert mich Simon, aber also, du hast die gespielt, oder?
Ja, nicht viel, also, 5 und 3, aber ja.
Ich habe es 5 ja nicht gespielt.
Aber die sind auch so Highschool-Setting, ja. Japanisch, ja. Oder so. Teenie-Drama-mässig, so Zeug. Und das ist jetzt so ein High-Fantasy-Setting, so eine wirklich Fantasy-Welt mit Drachen und irgendwie 9 verschiedene Rassen, die spitzige Ohren haben oder Hörner auf dem Kopf und so weiter und so fort. Also wirklich so High-Fantasy-Zeug, die ich nicht so gerne habe. Aber hier finde ich es super geil erzählt, weil es hat so einen Twist im Spiel, wo mich, das ist so das, was mich geguckt hat ab Sekunde 1. Es hat nämlich ein Buch im Spiel, das eine Fantasiewelt beschreibt. Und diese Fantasiewelt beschreibt unsere Welt. Also so wie es bei uns ist. Das heisst, in dieser Welt sind wir die Fantasiewelt und in unserer Welt ist halt das die Fantasiewelt. Und die Verbindung, die hat mich irgendwie von Anfang an hat mich die mega geguckt und ich wollte wissen, auf was läuft das raus? Wie ist das jetzt verbunden und was hat das miteinander zu tun? Und es wird dann auch aufgelöst und ich finde die Auflösung super. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt da irgendein Twist, aber das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, habe ich wirklich sehr, sehr geil gefunden. Und sonst geht der Story auch noch darum, es wird, ein König wird ermordet und du bist so, Geheimagent, der die feindlichen Reihen muss infiltrieren muss, um herauszufinden, wer ihn getötet hat, wieso er ihn getötet hat. Und das eskaliert aber nachher zu einem komplett anderen Ding, weil der König hat so, als sein Sterbenswunsch hat er so einen magischen Spell losgelassen auf die Menschheit und der besagt, dass der nächste König wird demokratisch gewählt. Ja. Und das heisst, der sterbende König hat sozusagen Demokratie eingeführt in diesem Land.
Nein.
Und nachher entwickelt sich die Geschichte dorthin, dass du eigentlich, du findest raus, wer den getötet hat und so, und nachher entwickelt sich die Geschichte dorthin, dass du sozusagen eine Kampagne startest, dass du König wirst und du musst die Leute überzeugen, dass du geeignet bist, König zu werden. Und es tut mega viele Themen ansprechen, die sehr aktuell sind, finde ich. Teilweise ist es recht in your face, aber es funktioniert gleich gut. Also weißt du, über Rassismus, Kapitalismus, Faschismus und so Zeug. Aber es kommt irgendwie alles so mega gut zusammen und es ist zu einem Gesamtkunstwerk, das ich so irgendwie schon lange nicht mehr erlebt habe, das mich so gefesselt hat, so eine fiktive Welt. Wirklich sehr, sehr geil. Und vom Gameplay her halt eben typisch JRPG, rundenbasiert. Wer schon mal Persona gespielt hat, wird wissen, wie die Mechaniken ungefähr laufen. Du hast für jeden Spielcharakter, den du freischaltest, hast nicht Personas wie in den Persona-Games, sondern hast Archetypen, die Spezialangriffe haben, die du kannst freischalten. Also das ist wirklich sehr, sehr nahe bei Persona. Aber eben die Welt und die Story, wie sie erzählt wird, etwas sehr, sehr Spezielles.
Aber auch dort, ich habe im Kampf gehört, sag aber schon... viel interessanter als eigentlich in Persona, weißt, weil es mehr Möglichkeiten gibt, zum Zeug zu fusionieren und weil sie auch noch ein bisschen eine aktive Komponente hat, dass zumindest die leichten Gegner kannst wegbetzen
in der genau, Zeit, die kannst du am Anfang mit dem Schwert bearbeiten und je nachdem, wenn du komplett overlevelt bist, kannst du sie töten oder du startest nachher in Kampf, dass die Gegner paralysiert sind. Und genau, zwischen den Archetypen, die du freischaltest, ist jetzt mega viele Kombi-Möglichkeiten, die du nachher kannst ausprobieren kannst. Und du kannst dich so wirklich tief in dein System
reinwuseln,
falls du Lust hast oder falls du keine Lust hast, machst du einfach irgendetwas. In den Quests wird zum Glück auch immer erwähnt, so, was das sie empfehlen, welche Kombination von Archetypen das sollst du wählen. Und du siehst auch immer in den Quests, was andere Spieler, ich weiß nicht, ob das in Persona auch so ist, was andere Spieler für eine Party hatte, wo sie die Quest abgeschlossen haben. Das finde ich auch noch recht lustig.
Ich glaube, also in der Neuauflage vom 3 ist es so. Aber es hat schon eine Welt, wo du nicht kämpfst und eine, wo du kämpfst, oder?
Nein, in Persona ist das so, ja, oder? Das, so wie die normale Welt hast und dann die Fantasiewelt, oder?
Ja, genau.
Aber nein, hier ist einfach alles eine Welt. Ja.
Also in Persona und Shin Megami Tensei und so, wo glaube alles zum gleichen Ding gehört. Ja, das ist wieder ein Lore, was dort. Aber ist in dieser Welt, also gehört es zu dieser Lore oder ist es einfach auf der gleichen Entwickler?
Das wüsste ich nicht, ob es irgendwie offizielle Verbindung hat. Ich nehme es nicht an. Ja, ja. Einmal nicht offensichtlich, ja, genau. Aber ich kenne Persona-Games zu wenig, aber ich habe jetzt nichts irgendwie gesehen, wo ich gefunden habe, das ist sicher irgendeine Nod an die Persona-Games. Ich glaube, es ist schon ein eigenes Ding. So.
Ja. Es ist einfach zu lang. Ich glaube, ich habe einfach
es ist sehr, sehr lang. Ja. Aber krass finde ich, du siehst bei, ich weiß nicht, bei Steam ist es wahrscheinlich auch so, aber bei PlayStation siehst du ja, wenn du Trophy freischaltest, es gibt ja so Story-Trophies, wo du nach wichtigen Story-Dings freischaltest, siehst du auch immer, wie viel Prozent der Spieler die freigeschaltet haben. Und es ist erschreckend, wie viele Leute das durchgespielt haben, bis zu dem Punkt, wo ich war. Also weißt du, du bist so in den 60%-Sphären und ich bin eben bei 70 Stunden jetzt. Also die Leute spielen das wirklich fertig. Ja, das finde ich auch noch recht krass.
Das ist geil, ja.
Ja.
Cool, ja. Metaphor Re-Fantasio auf Platz 2 beim Domi. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Ich habe sehr viel gespielt, aber vielleicht nur halb so viel wie du das Re-Fantasio. Und so Pacific Drive. Das ist einfach ein Game, das habe ich also unglaublich gefühlt. Das ist, du spielst auch so in einer alternativen Welt, irgendwo da, sagen wir 70er, 80er. Du bist mit dem klapprigen Kombi, Station Wagon, wie es damals sagen. Bist du unterwegs, ich weiß nicht, du willst irgendwas abliefern oder so. Und jedenfalls wirst du dann in die Zone rein teleportiert. Und die Zone ist einfach in so ein Sperrgebiet mit komischen Anomalien. Und du steuerst einfach aus der First Person das Auto und gehst nachher dort rein und versuchst herauszufinden, was ist das Geheimnis dahinter. Es funken dann irgendwelche Forscher oder Leute, die da innen irgendwie am Arbeiten sind. Tönt dann über das Funkgerät mit dir reden und so wird dann die Geschichte erzählt. Aber der Haupt-Game-Loop ist eigentlich, du gehst in die Zonen rein, versuchst immer weiter reinzukommen, weil je weiter als du in die Zonen reingehst, desto gefährlicher wird sie. Und das ist einfach, es ist so voll manuell, oder? Also, weißt du, wenn du läufst das Auto an, wählst die Tür an, ziehst sie auf, hockst ab, Steuerrad, Schlüssel reindrehen, den Hebel für den Scheibenwischer, Hupen. Das musst du alles selber machen. Und dann in den Zonen innen hat es halt, erstens musst du einfach schauen, wenn du, dass du nicht fest rumrasest und irgendwo einen Platten holst oder einen Baum rasest. Du musst immer alles flicken. Dein Auto ist das wichtigste Gut. Du bist wirklich so, du hast eine richtige Beziehung mit deinem Auto. Und dann gibt es Anomalien. Es gibt so komische Roboter, die dich mit so einem Magnet deine Karren abschleppen und oder weißt, plötzlich fängt der Boden an wachsen oder es gibt so komische Spikes oder so Zahnrädchen, die man fahren. Und du gehst einfach in die Zonen rein, Ressourcen sammeln, findest dann immer neue Werkzeuge bauen, hast so Staubsauger zum Metallteile aufsaugen. Und es ist einfach alles so befriedigend. Und du hast nachher, du packst hinten deinen Kofferraum, und hast eine größere Kiste drin und dann hast du irgendwie einen Ersatzpneu dabei und Schaumstoff, und kannst in Pneu pumpen und dann fährst du an von Anti-Elektro-Verschallung bauen und dann noch irgendeine Aufhängung für nochmal ein Ersatzrad oder irgendeinen so einen Solarpanels und ey, du hast die geilsten Upgrades und es ist so verreckt, es ist einfach wirklich und das sieht auch noch so super aus. Hast visuell, wenn im Dunkeln und du siehst von weitem die Scheinwerfer von deinem Auto und so unheimliche rote Leuchten. Ich habe es grossartig, wirklich einfach grossartig gefunden.
Also ist mega ein einzigartiges Konzept, ja.
Ist es so ein Survival-Game, aber es hat schon Gegner und so, oder?
Es hat nur, also es gibt kein Monster oder so.
Ah, das
es hat, nein, genau. Es hat wirklich einfach die einzigen Gegner, also eigentlich die, ich muss wirklich schon überlegen, ja. Es sind eigentlich Anomalien, gibt es zum Teil, die sich wie so dir anheften. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, eben nur die Roboter, die Drohnen sozusagen. Ich glaube, das sind die einzigen. Aber es ist gleich, es ist immer so ein bisschen unheimlich, weil es ist einfach eine unheimliche Welt, weil sie ja so geil designt ist und du hast immer so eine, ja, auf eine Art hast du immer das Gefühl, du bist wie beobachtet. Das ist einfach so eine, also willst du nie zu weit weg sein von deinem Auto, dann fühlst du dich sicher. Und, ja, krass. Und genau, das ist immer so am Schluss, du musst dann immer, wie ist das gegangen, du musst irgendwelche Energie, es hat halt so Teile, so die Zone stabilisiert und du kannst irgendwie die Energiedinger rausnehmen. Und dann geht wie ein Portal auf und das sieht auch aus wie etwas, wo du davon wegrennen willst. Es ist einfach so eine leuchtende Feuersäule, aber in die musst du reinrasen. Und wirklich, weißt du, es wird dann alles immer wilder und fällt mehr von Strahlen und dein Exit ist wirklich so die Säule, die dich dann zurück in die Garage teleportiert. Das ist echt lustig eigentlich. Und dann rasest du einmal kreuz und quer und hoffst einfach, dass das scheiß Auto hebt. Das ist geil, wirklich. Hure gute Sachen erlebt. Pacific Drive.
Das klingt aber auch recht stressig.
Hey, es ist es ist ja so eine Mischung, oder? Also immer je weiter in gewissen Gebieten, du siehst auf der Karte auch, was dich ein bisschen erwartet.
Ja.
Und dann gibt es entspanntere Gebiete und genau, gibt es schon ein bisschen stressigere, aber genau, es ist auch schon schön, wenn du wieder zurück in der Garage bist und einfach mache ich fast das Zeug flicken und auftanken und neue Sachen erforschen.
Ist es procedurally generated, die Levels?
Nein, ich meinte nicht. Nein. Okay. Ich habe gemeint nicht, ja.
Also es gibt ein Ende.
Ja, genau, das gibt's, ja.
Okay.
Aber das Einzige, was ich habe gefunden, ist ein bisschen zu lang gegangen. Es ist ja. Irgendwie am Schluss, habe ich gefunden, ich habe immer wieder rein müssen, weil vielleicht bin ich auch nicht so effizient gewesen. Hätte jetzt auch weniger lang können sein. Mhm. Aber, genau, sehr speziell. Pacific Drive. Also, dann kommen wir ja schon zu unserer Nummer 1. Und Simon, was ist denn bei dir auf Platz 1?
Ja, bei mir ist das Game, das letztes Jahr, gerade im Januar, erschienen ist Balatro. Es muss mein Nummer 1 sein, weil es ist das Game, das ich neben Animal Well, also gut, nein, aber es sind die ersten drei, die haben mich mega überrascht, aber das ist wie so aus dem Nichts. Es hat meine Pokersucht irgendwie nochmal voll entfacht.
Du hast in deiner Spielkritik als Crack mit Karten beschrieben.
Ja, genau. Ich habe das gekauft letztes Jahr und dann sofort eine Kritik müssen machen, weil ich es so geil gefunden habe. Und es gibt so Games, da weisst du, hey, look, die sind so einfach und so brillant. Das ist einfach einzigartig. So, es ist so ein Roguelite, wo du einfach Karten ziehst und nachher musst du Pokerhand draus machen. Und je besser die Pokerhand sind, umso mehr Geld verdienst. Und dann am Schluss geht es darum, einen gewissen Betrag von Geld musst du beschreiten, damit du wieder eine Stufe weiterkommst. Am Anfang ist das mega easy. Da musst du irgendwie halt, du hast zum Beispiel, das dealt dir halt zum Beispiel 3 Mal Karten und dann leihst halt irgendwie am Anfang kannst du auch abrühren und neue ziehen, dann lässt du am Anfang vielleicht Three of a Kind und dann nachher rührst du so ab, dass du das Flasch hast und nachher kommst du weiter. Das ist absolut kein Problem. Aber nachher wird es immer schwieriger und schwieriger, aber du kannst auch immer mehr so Multiplikatoren und Sachen freischalten, die deine Karten nachher besser machen. Das gibt zum Beispiel, dann nachher kannst du sagen, ja, das Ding ist so, du kannst dann so machen, dass eigentlich die Pokerhand, die am höchsten wäre, nämlich Royal Flush, gar nichts zählt, weil du anders Züge so gemacht hast, dass der Combo viel krasser ist, wenn du eigentlich nur irgendwie High Card oder ein Bärli hast. Das heisst, du willst nur High Card und Bärli. Das heisst, das hast du fast immer, oder? Dann nachher machst du einfach, ah, geil, Ass, ah, zwei Dinge. Und dann nachher,
genau, weil es gibt, die Joker können zum Beispiel sein, dass alle, schwarze Karten, also alle, die schwarz, oder es gibt auch Farben, gibt's Sättig, wo High Cards doppelt zählen, dann gibt's natürlich Multiplikatoren, ein Joker, wo alle, je mehr Joker, das du hast, desto mehr gibt's das, und das ist übrigens das, was ich habe es auch mega cool gefunden, aber eben auf eine Art ein bisschen anstrengend, weil es ist mir jetzt kompliziert geworden, wenn ich richtig gut sein wollte. Weil, ich finde, du musst dann schon, die Kombos dir gut überlegen. Also weißt du, okay, ich kann jetzt irgendwie, genau, ich setze auf Bärli. Dann muss ich aber irgendwie, der einfachste ist klar, wenn du einfach sagst, je mehr Joker, desto mehr Multiplikatoren, aber das langt ja noch lange nicht. Und wie die Kombinationen zusammen verbinden, habe ich einfach ein bisschen kompliziert gefunden.
Ja, das habe ich eben super geil gefunden. Was ist denn, dort wird wieder so in dem, was ich fühle, weil es hat irgendwie das ja nicht so ein geiles Puzzle-Game gegeben und das ist dann nachher so der Puzzle-Teil vom Puzzle-Game, von dem Game. Mhm. Also musst du wirklich, eben, du kannst machen, es gibt so, genau, so Joker-Karten, die sind immer fix oben, also die musst du nicht ziehen, sondern die geben dir immer die Multiplikatoren, zum Beispiel eben alle Bildli geben mehr Geld und du hast dann einen dreifachen Multiplikator, wenn man Schaufel und Kreuz spielt. Und dann schaust du halt irgendwie das, und dann kannst du wieder, du kannst aus deinem Deck, wo du natürlich mitnimmst, kannst auch Karten rausrühren. Dann schaust du, dass du eigentlich alle Zahlenkarten rausrührst, weil die brauchst du ja nicht mehr, wenn du den Combo spielst, und alle Herz und Karo-Karten rührst raus, weil die brauchst du auch nicht, weil du willst nur möglichst Schaufel und Kreuz. Dann kannst du aber auch noch Farben teilweise umwandeln mit gewissen Spells, so einfach Spells und so. Und dann, wenn du die Taktik dir zuwegleist und ein bisschen Glück hast, dann kann es plötzlich insane werden. Aber du musst wirklich mit dem Grind dabei sein. Also ist nicht
und dann kommt dann das Game und macht für den einen Level, was immer, Bedingung, dass du genau die nichts zählen, ja, genau. Was du gesetzt hast.
Es gibt dann immer so einen Endboss. Nach vier Runden gibt es so einen Endboss und der hat irgendein Special und dann heisst es, ja, okay, du darfst genau die nicht spielen. Aber es gibt dann auch wieder so Abwehren dagegen. Also es gibt dann so Chips, die du setzen kannst, wo du sagst, hey, okay, nein, der nächste Amboss, dem sein Ding zählt nicht und so. Den kannst du nachher ausschalten, die kannst du auch sammeln. Und es gibt so gewisse Ambossen, also wenn du die eben kennst, weil die sind auch random, aber wenn du das Spiel lang genug spielst, dann nachher weißt du, okay, ich bin uhren, wenn der kommt, dann versäckelt es mich. Dann versäckelt es mich wirklich. Dann nachher tust du so einen Chip oder genau. Also es gibt auch so eine, ja, okay, nur die ersten Hemden sind aufgedeckt und sonst spielst du eigentlich blind.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen, wenn du dann noch eine High-Card hast, dann ist es wie scheissegal, dann rührst du einfach Karten raus, oder? Wenn der Bonus auf High-Card ist, aber wenn du irgendwie eine Flasche hast, wo fünf gleiche brauchst, dann versäckelt es die Idee. Das ist so geil.
Es ist ein geniales Konzept.
Ja, es ist sehr, sehr süchtig machend. Und was ich geil finde, und darum habe ich das nicht so nachvollziehen, was du sagst, Phil, dass man zu viel überlegen muss, weil irgendwie, ja, du musst etwas überlegen, aber andererseits hast du auch nicht mega viele Optionen. Also du hast ja zwischen den Runden, werden dir ja einfach die Joker und die Upgrades, die du machst, oder? Du hast ja nicht unendliche Auswahl, die du jedes Mal treffen kannst, sondern du wirst immer so ein bisschen durch einen Zufall in eine Richtung gelenkt. Genau. Und das finde ich geil, oder? Dass so irgendwie, es ergibt sich dann irgendwie, die Strategie. Und es ist jedes Mal anders, oder? Du kannst dir schon vornehmen, okay, ja, jetzt will ich auf zwei Perle setzen, das ist meine Strategie. Aber wenn du dann am Anfang die Upgrades bekommst, die in eine andere Richtung gehen, musst du halt eine andere Strategie wählen und anpassen und so, das finde ich das Geile. Jeder Run ist einfach komplett anders. Und dann hast du noch verschiedene Decks oder verschiedene Grundvoraussetzungen geben. Und es ist einfach so endlos Replayability. Also du kannst das Spiel tausendmal spielen und es wird tausendmal anders
ich
sein.
Ich muss es nachher wieder starten. Aber ich habe es im Fall schon, weißt du, auch bei der Auswahl von der Joker, weil dann heisst es halt, der ist Faktor so und dann, ich finde schon, du musst nicht studieren, okay, aber wenn das Faktor 2 mit dem...
Aber, ja,
dann
so hat viel habe ich aber gar nicht überlegt.
Ich bin aber nie weiter als... Also ich habe so lange eben nicht gespielt. Ich glaube, ich habe die erste... Ich weiß nicht. Wie heisst es das, was immer erhöht?
Ante oder Blind?
Ante, ja. Genau. Ich weiß nicht, 3, 4. Ich bin nicht wirklich weit gekommen. Also,
okay.
Ja gut, dann... Nein, also du hast nie ein Stack fertig gespielt?
Mm-mm.
Okay, ja. Nein, weil ich habe jetzt alle Joker, glaube ich, frei gespielt. Also ziemlich sicher all. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht... Es gibt noch ganz wenig Sachen, die ich frei spielen kann. Und jetzt ist so wie... Alles ist da, wo ich weiß. Ich weiß alles, was es kann geben. Und so. Und dann denke ich so, oh fuck, das habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Also, es gibt mega viele Kombinationen, die ich halt noch nie probiert habe. Also, okay, komm, ich spiele mal nur auf irgendwie die Planetenkarten oder so. Dann nachher kommt immer die Planetenkarte. Planetenkarten geben dir fix immer einen Bonus auf die verschiedenen Hände. Also, du kannst eine Planetenkarte, gibt irgendwie immer mehr Geld, wenn du ein Paar hast. Und dann gibt es Stufe 2, 3, 4, 5 und geht immer weiter. Dann gibt es einen Joker, der heisst, wenn eine Planetenkarte kommt, dann kommt immer die von der meistgespielten Hand. Dann hast du wie so einen Loop, wo unschlagbar ist.
Das ist geil, ja.
Weil das Problem ist, du musst irgendwo weiterkommen. Du kannst nicht verharren mit dem gleichen Deck. Du musst immer mehr Geld machen. Das ist mega so ein kapitalistischer Scheiß eigentlich. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das erzielst du aber nur in dem, dass immer ein bisschen etwas anderes ist und immer noch einen Multiplikator mehr reinbaust. Dann gibt's einen, der irgendwie, okay, wenn Discard ist, dann geht der Multiplikator runter, aber für jede gespielte Hand geht er rauf. Dann schaust einfach, dass du möglichst nicht musst Discard. Wenn du das nachher kombinierst mit High Card, ist die beste Value. Plus, du hast den High Card Planet, plus noch die Karte, die jedes Mal sicher ein Planet im Shop
aufdaucht. Aber du siehst, ich sag, das ist ultra kompliziert.
Dann bist du ein Mondo-Kombo und du bist so der Cashback, mich kann niemand schlagen. Es ist so gut.
Auch hier, so ein bisschen zärtlich, oder? Du stellst dir etwas zusammen, so eine Strategie mit Joker und so, und dann, wenn du siehst, wie die Punkte aufgehen und die Soundeffekte, die es gibt, das ist einfach so geil.
So geil, ja.
Es ist so befriedigend. Und ich habe so wie einen zweiten Frühling erlebt mit dem Spiel, weil ursprünglich habe ich es auf der Switch gespielt, weil ich fand, es ist etwas Cooles, was man unterwegs kann spielen. Aber jetzt ist es ja auch auf Mobile rausgekommen. Und ich wollte nicht wissen, wie viele Stunden, dass ich auf dem Handy das Huren-Game gespielt habe. Wir holen es wirklich jedes Mal, wenn ich im Zug bin und irgendwie 5 Minuten Zeit habe, hole ich es vor und spiele ein bisschen. Und ich frage mich, wie das aussieht. Weißt du, so für Leute, die es nicht kennen, es sieht so aus wie ein Huren, so wie ein Casino-Spiel, oder? Also wirklich irgendwie online schnell gamblen, wenn 5 Minuten in einen Huren-Süchtigen. aber wirklich jede freie Minute, die ich habe, wenn ich unterwegs bin, spiele ich das. Es ist unglaublich.
Das ist mega toll.
also Balatro verdient auf dem ersten Platz.
Ja. Ist im Fall, glaube ich, ein Solo-Entwickler.
Ein italienischer, der so gerne inkognito bleibt. Von dem weiss man noch nicht, wie er heisst. Also, Balatro, ja, genau, der ist nur immer wie seinem. Keine Bilder und so von ihm und nur immer sein Name. Ja. Also, Balatro. Und dann, ja, bei dir, Domi, weiss ich vermutlich, was bei dir auf dem Eis ist.
Astrobolt.
Ja.
Das ist... Ich habe überlegt, ob ich Metaphor tatsächlich auf Platz 1 tun soll. Aber nachher habe ich wie gedacht, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Recency-Effekt, weil ich gerade am Spielen bin. Und wenn ich an Astrobolt zurückdenke, ist es natürlich wirklich so... Ich habe nichts an diesem Game auszusetzen. Es ist einfach... Perfekt. Es ist, für die, die es nicht kennen, ein Jump'n'Run auf PlayStation 5 mit so einem kleinen, herzigen, weissen Roboter, der ganz viele andere kleine, herzige, weisse Roboter muss retten in verschiedenen Jump'n'Run-Welten. Und die Roboter sind alle verkleidet und angelehnt an bekannte PlayStation-Games. Also über God of War, The Last of Us, aber auch ältere Sachen, die niemand kennt, wie Loco Roco oder Ape Escape. Also wirklich alles von PlayStation-Historie ist da irgendwie drin. Und von diesem Aspekt her finde ich es schon huere geil, so nostalgisch so irgendwie zu überlegen, ah ja, stimmt, das Spiel habe ich vor 20 Jahren auf der PlayStation nochmal gespielt, ah, huere geil gewesen. Aber auch von der Mechanik her, ich finde, das ist so, es ist ein Spiel, das sich perfekt steuert. Es tut einfach jede Funktion, die der PS5-Controller hat, tut es maximal ausnutzen. Von den mega präzisen Vibrationen über die adaptiven Trigger, das Touchpad, das Mikrofon, Bewegungssteuerung, einfach alles. Und das fühlt sich, ich finde, es gibt kein Spiel, das sich so befriedigend anfühlt, einfach nur zum Steuern, weil du spürst einfach alles. Jeden Schritt, den der kleine Roboter macht, jeden Schlag, den er macht, jeden Sprung, du spürst es einfach auf dem Controller und es fühlt sich so geil an. Und dann Gameplay-Ideen, die sie in diesen Levels drinnen haben, aus denen könntest du einfach ganze Spiel machen, finde ich. Und sie einfach in einem Level kommt es vor und er nie mehr. Das, ja. Ist so, das finde ich immer geil, weil so merkst, es hat sehr viele Ideen in einem Spiel, wo mega unterschiedliche Richtungen gehen und gleich kommt alles zu einem Gesamtpaket zusammen. Und eben, es ist einfach alles, wirklich kein Kritikpunkt an diesem Spiel. Es ist für mich das perfekte
Spiel. Ja, ich finde, wenn es einen Kritikpunkt gäbe, dann finde ich, es ist halt schon einfach, wenn es die ganzen 3D-Marios nicht gegeben hätte, dann gäbe es das Spiel auch nicht.
Ja gut, aber das gilt dann für mega viele Spiele,
ja.
Oder?
Natürlich. Aber ich meine, es ist schon... Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich habe es verdammt gefühlt, dass ich bin kurz vor Platinum, das letzte Level fehlt mir noch. Jeden Roboter gesammelt, weil ich es so geil gefunden habe. Also, aber das ist ja nicht schlecht. Eben. Es ist ein sehr, 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 sehr gutes Jump'n'Run.
Ja.
Was aber auch sehr, 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 sehr ähnlich ist wie das letzte Mario. 3D-Mario.
Aber jedes Mario ist ähnlich wie das letzte Mario, oder?
Oder?
Und das Mario Wonders hast du auch in der Liste gehabt, Top 5 letztes Jahr.
Ja, natürlich, eben, ne, sag ich ja. Es geht nicht, der Domi hat keinen Kritikpunkt gefunden. Ich finde, das ist der einzige Kritikpunkt, den es gibt. Es ist so ein bisschen mangelnde Innovation, was das grosse Ganze angeht. Aber sonst finde ich es schon sehr toll.
Aber ich habe das immerhin durchgespielt im Vergleich zu Mario Wonder, wo ich immer noch nicht fertig bin. das hat mich dann irgendwo gleich verloren. Aber vielleicht auch, das habe ich ja gut mit den Kindern gegeben und die haben das auch geliebt.
Ja,
hat es gecheckt.
Also mehr als Mario Wonder haben sie ja, glaube einfacher gefunden, aber so ein zusammen. Aber einfach genau, es ist so originell, es sieht super geil aus.
Es sieht mega schön aus.
Es macht einfach genau, es ist einfach so fun. Ich bin nicht so ein riesen Jump'n'Run-Fan, darum glaube ich, kann es bei mir gar nicht viel höher sein. Und ich habe halt nicht Lust, ehrlich gesagt, um nochmal in die Welt zu gehen, die restlichen Roboter suchen. Du brauchst schon immer eine gewisse Zahl, um weiterzukommen.
Ja.
Und das ist mich dann schon, ich mag den Level einmal spielen, super, habe ich Spass gehabt. Und dann das zweite Mal habe ich schon keine Lust mehr. Aber wirklich super, ich finde es auch super geiles Game.
Wie halt in jedem Jump'n'Run. Es gibt Levels, die du liebst, und es gibt Levels, die du hasst. Ich werde nie mehr müssen auf dem Drecks-Feuerplanet auf dem, wo du so Tag-Nacht umswitchen kannst. Leck, war das ein scheiß Level. Das habe ich so fest gehasst.
Das ist ja im gleichen Level, wie das ganze Level um 90 Grad drehst.
Ja, genau.
Oder? Ja, genau. Das war so geil. Ja. Das hast du an dem auszusetzen.
Die Idee ist geil. Was hat der Tag Nacht gemacht?
Du hast einfach das ganze Level ist irgendwie 90 Grad geswitcht und dann hast du einfach so ein
Button. Ah, zum Durchlaufen hast du den Tag-Nacht wechseln damit.
Ja,
noch,
genau.
Ah, okay. Ja, dann ja, witzig gefunden.
Ja,
das ist gut.
Es war witzig, aber es hat irgendwie, ich weiß ja nicht, komischerweise hat es mich dort ein paar Mal runtergerührt und ich bin so hässig geworden und so, auch bei dem Vulkan-Level. Aber dafür hat es andere, wenn ich irgendwie durchgerusht bin, so die Eis-Levels und so, die habe ich mega geil gefunden, was ich auch schon mal gesagt. Und das Coole ist, es gibt auch so, nachher so Challenges, wo es halt, ja, ist auch bei Mario Wonder, ja, hat es auch und die habe ich auch, das liebe ich. Alles so Challenges, wo so, jetzt mittlerweile sogar so Speedrun-Challenges.
Speedrun, genau, jetzt neu gegeben.
Gibt es jetzt neu, aber du musst
und
nachher...
Es gibt nochmal ein neues Level, wo jetzt heute, also wenn wir das aufnehmen, kommt es aus als Weihnachtslevel.
Ja, das ist so toll und ich liebe so die Challenge-Levels, wo ich so weiss, hey Gott, verteile, der Domi hat es auch geschafft, der hat es auch gemacht, ich weiss nicht, wie man den Scheiß macht, Mann, ich weiss es nicht. Und dann bist du so wirklich, und dann am nächsten Morgen machst du es und bist so, mega easy, wenn du so nicht mehr so eingerostet bist vom Vorabend.
Ja, ja,
voll. Das liebe ich, das ist genau mein Ding. So. Hey,
und es ist eben wirklich, ich finde auch, der Controller macht wirklich, dass sich so... noch mehr wie ein Spielzeug anfühlt.
Ja.
Halt, du hast nicht nur das auf dem Bild, sondern wirklich, du hast wie etwas zum Spielen in der Hand und das macht es so physisch und das macht es einfach gerade nochmal eine Stufe lustiger, das Ganze.
Ja.
Supergeil. Also, Astrobot auf dem Platz 1 beim Domi. Und dann kommen wir zu Meme, wo die Leute aufgepasst haben, die jetzt in dem Fall auch schon wissen. Das ist nämlich Indiana Jones and the Great Circle. Das ist meine Überraschung vom Jahr, weil nach diesen Trailer, die ich gesehen habe, habe ich einfach gedacht, ja, das ist im besten Fall, das wird vermutlich kann schon gut werden, aber es hat mich jetzt wirklich gar nicht geflasht, was ich da gesehen habe. Und ich finde, es war alles viel besser gewesen, als die Trailer suggeriert haben. Und es ist ein klassisches Action-Adventure, wo man also eben, vor allem wenn man Indiana Jones Fan ist natürlich, man fängt schon mit Fanservice an, du spielst eigentlich wie es, also, es ist auch wie ein Tutorial, aber das Intro ist eigentlich auch das Intro oder der Anfang vom ersten Indiana Jones und der Arc, du hast es schon vergessen, auch vom ersten Indiana Jones Film, wo man dort
nachspielt. Raiders of the Lost Ark?
Nein, das ist doch der Lost Ark. Stimmt, der Crusade ist der dritte. Lost Ark, genau, der Lost Ark, ja. Und hey, nein, es hat alles, wo irgendwie ein Indie-Game, also ein, genau, Indiana Jones Film braucht, mit oberfiesen Assi-Nazis, die wieder die Weltherrschaft wollen, mit irgendwelchen komischen magischen Artefakten, die dann am Dritten Reich die Überhand geben im kommenden Krieg, weil es spielt ja 1937. Aber, und das habe ich eigentlich das Geilste gefunden, es ist nicht in erster Linie ein Action-Game, sondern es ist wirklich, was Indiana Jones auch macht, und der geht einfach in Ruinen, geht Zeugs erkunden, und dann sind das Level, hat mich so ein Hitman erinnert, du hast so ein grössere Areale, und du kannst frei erkunden, du kannst auch Uniformen finden, damit du ein tarnt bist vor den Nazis oder den Faschisten, den Italienischen, wenn du im Vatikan bist. Und eben so der Gizeh-Level habe ich wirklich den geilsten gefunden.
Weil
auf das vom Setting halt. Ich finde, es gibt ja fast nichts Geschichtsträchtigeres oder wo mehr mit so Schatzsuchen und wie die Pyramiden. Voll. Die sind einfach so legendär.
Ich bin mega nicht warm geworden mit dem Level. Und jetzt, ja, und dann habe ich gestern Abend und dann heute Morgen nochmal schnell ein bisschen gespielt. Jetzt mittlerweile, aber am Anfang dachte ich, du.
Ich mag die Agatha Christie mit so Mord auf dem Nil und so, ja, das Setting so geil.
Du kommst aber, zuerst ist der Vatikan-Level und den finde ich halt mega geil, weil er so mega verschachtelt und vertikal und plötzlich weisst, shit, jetzt bin ich in der Sixtinischen Kapelle und so. Das habe ich mega gefühlt und es hat mega viele so Rätsel gehabt und Sachen zum Entdecken und so, und den Gizeh habe ich dann ein bisschen leer gefunden.
Es ist eh verreckt, eben wie, ich finde, die haben, das ist nicht ein offensichtlicher Zugang, aber das ist eben im Vergleich mit Uncharted, wo ja auch mega coole Rätsel hat, aber halt viel, viel mehr Action hat. Und da ist es einfach, du bist mega oft einfach rumlaufen und wenn, die schlechtesten Teile sind wirklich, wenn es zu viele Gegner hat und du versuchst, so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, das ist nicht geil. Nicht. Also weißt, lustig ist schon, das Schleichen ist mega witzig, weil es hat überall Hammer und Paddel und jeder Scheissdreck und du kannst den Leuten über die Grind hineinziehen.
Und Gegner sind auch sau dumm, was ich jedem Gamer sage, hey, sorry, aber das können wir nicht machen, aber in dem Game sind es Nazis und die sind einfach sau dumm. Das finde ich, ich entschuldige noch viel. Es gibt auch nichts Befriedigenderes, als einfach Faschisten und Nazis verklopfen. Einfach fett Hammer reinzuhauen. Das finde ich so geil. Das wirklich einfach Nazis schlagen, ist schon richtig lässig.
Aber es ist ja lustig, wenn, bevor sie vertätscht ist, amigs zulässt, weil sie die erzählen amigs so Scheissdreck. Und die dann machen so Witzli untereinander.
Auf Deutsch?
Ja, genau. Das ist eh cool. Im Vatikan reden alle Italienisch und dann da reden sie Deutsch und später
eben nicht so. Nicht so wie Like a Dragon, das auch.
Ja,
nein.
Das ist dann in Thailand, dann reden sie Thailändisch und so. Das ist mega. Und auch in Ägypten reden sie natürlich dann Arabisch und das ist mega geil. Naja, es macht es authentisch, auch, dass er muss seine Karten immer vornehmen, um das Zeug anzuschauen.
Das finde ich auch sehr toll. Ja. Das ist etwas, was ich bei Red Dead Redemption gemacht habe, den Kompass abgestellt habe, die Minimap, weil ich gefunden habe, fuck, das hat irgendjemand mal geschrieben, einen Beitrag, und hat gesagt, hey, look, die Minimap, das ist ein Scheissdreck. Und seit ich das nachher so gespielt habe, ist es nicht durchgespielt. Ich finde das so geil, wenn du auf die Karte schauen musst und dann nachher dort ist und dann den Weg finden. Und das zwingt dich dazu, glaube ich, oder?
Ja, genau. Nein,
das hat nicht. Nicht in dem Anfängermodus, du könntest einstellen.
Oh, das weiß ich nicht.
Nein, weiß ich zwar nicht. Ich kann schon da.
Nein, ja. Aber nein, wirklich mega tolle Rätsel und dann auch zwischen dem sozusagen Gizeh und der nächsten Station gibt es mal so eine Abwechslung trainieren, wo die Locations ein bisschen schneller wechseln, wo es mich ein bisschen mehr an Uncharted noch erinnert hat. Wow. Aber super gewesen, super erfrischend, perfekter Einstand für den letzten Abschnitt. Und da bist du mit dem Bötchen unterwegs und es hat einfach. Ich habe es fantastisch gefunden. Es sieht, also, eben nicht so Next-Level-Grafik, aber doch mega schön inszeniert. Und auch wirklich der Schluss, so richtig, wie es muss sein, Indiana Jones bombastisch, mit irgendetwas noch in Fantastischem drin. Und so richtig schön
befriedigend. Wie lange ist es?
20 Stunden vielleicht oder so.
Okay, ja.
Es ist schon so ein bisschen Open World und so. Also ich glaube,
du kannst auch zurück, genau in die alten Stationen. Ich weiß nicht, wenn du alles machst, im Jahr kommst du 30 Stunden und wenn du voll Stress ist, vielleicht 15.
Ja, es, Was ich ein bisschen, und darum ist es bei mir nicht weiter vorne, ich finde, es ist schon sehr, sehr, sehr oldschool von allen Mechaniken. Also es hat wirklich so das Open-World-Sammeln 100 von diesen Objekten in diesem Level. Dann hat es so das, weißt du, die weiss angemalten Rändchen, die kannst du rauf und so. Das finde ich immer so ein bisschen... Und dann nachher hat es eben die Stealth-Mechanik, die eigentlich, die Gegner sind so dumm. Da habe ich gesagt, ich kann es mir mit, ja. Weil es Nazis sind, ist es noch easy, aber eigentlich, come on. Weißt du, du schleichst einfach bei einem so vorbei, der gerade vorne auf dich geschaut hat und so, hä, ist da etwas? Und nachher kommt er so dir nach und du versteckst dich ein hinter der Kiste. Hä, ist glaube ich in dem Fall nur irgendwie so, weißt du, irgendwie, ich glaube, man hat noch nichts Besseres herausgefunden. Also alles das ist mega, mega oldschool. Geil ist aber, Gun habe ich noch nie gebraucht. Ich habe, glaube noch nie jemanden erschossen. Du boxst eigentlich nur. Und die Rätsel finde ich auch in der Mau, muss ich wirklich sagen. Die sind also die in diesen Tombs und so. Aber was ich sehr, sehr toll finde, und das liebe ich, es hat überall so Kisten mit Zahlenkombinationen. Mhm. Und die Zahlenkombinationen herauszufinden, wird sukzessive immer schwieriger und schwieriger. Ah, cool. Also es ist nicht so, am Anfang ist es wirklich so ein Zettel, den du irgendwie in einer Schublade findest. Nachher ist es irgendwie ein Ticket, das ein Loch drin hat, muss umdrehen. Und jetzt habe ich irgendwie müssen so Wolken richtig zuordnen und dann musste ich wirklich mit Stift und Papier nachher mir aufschreiben. Hä, wie geht jetzt
mit das? Mit diesem Wolken-Ding so? Habe ich am nächsten Tag nochmal müssen dran. Und den habe ich relativ schnell herausgefunden.
Ja, ich habe zuerst gedacht, hä? Und nachher, weil dazwischen so Zeug, das ist schon, das habe ich mega, das finde ich mega toll. Die Kiste mit Zahlen und dann hat es auch, eigentlich hat es so eine Rätselbox, die du musst lösen und so.
Ja, die ist auch geil, im Vatikan,
ja, die Tour hat Spass gemacht und so. Das finde ich eben, mein Puzzle-Gen wird wirklich triggert bei dem. Das finde ich sehr, sehr toll an dem Game. Also ich, eben, obwohl alles so mega oldschool ist und mega gegen das will sprechen, dass ich es toll finde, finde ich es sehr, sehr, sehr ein tolles Game. Und Nostalgiefaktor.
Ja, also eben, es fängt die Stimmung wirklich mega gut ein und genau. Also ich glaube wirklich, wenn Indiana Jones vor allem gut findest, das ist nicht Voraussetzung, aber dann ist es, ich glaube, dann findest du es eh super.
Ja, und vor allem jemand, der da... Ich hatte eben zuerst gedacht, hey, das wird eh nicht, weil Uncharted bin ich je reingekommen. Da habe ich wirklich einfach so ein glorifizierte Jahrmärtschüsserei gefunden mit so ein mittelmäßigen Rätsel dazwischen, wo vielleicht gut inszeniert ist, grafisch und so. Ich dachte, hey, wenn es das ist, nee, danke. Und es ist voll nicht das. Und das liebe ich.
Also, dann das wäre unsere Top 5 gewesen. Ich sage sie nochmal, eben vom Platz 5 beim Domi und mir ist das Call of Duty Black Ops 6, beim Simon ist es Indiana Jones. Auf dem Platz 4 beim mir ist Astrobot, beim Simon Mechabellum und beim Domi ist Emio, der lächelnde Mann. Auf Platz 3 Dragon's Dogma 2 bei mir, beim Simon UFO 50 und beim Domi Like a Dragon Infinite Wealth.
Zwei Dragons.
Ja, genau. Und eben 2, Pacific Drive, bei mir Animal Well, beim Simon und beim Domi Metaphor ReFantasio. Und auf dem 1 Indiana Jones, Balatro und Astrobot.
Schöne Mischung.
Ja, ich finde auch, ich finde recht interessant. Hat es bei euch eigentlich noch so Platz, was heißt, 6 bis 10 noch Sättige gegeben, die knapp nicht reingekommen sind? Oder ist dort einfach dann so der Rest noch?
Astrobot ist mehr auf dem 6. Ja. Das habe ich aber rein strategisch so gemacht. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen höher oben, was er sehr fest geliebt. Aber ich habe gedacht, damit wir ein bisschen mehr von Games können.
Genau. Ich habe mal... Silent Hill 2, wo es knapp nicht in die Top 5 geschafft hat, wo ich auch sehr, 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 sehr gut gefunden habe. Obwohl ich das Originalspiel nicht gespielt habe, ist es ein Remake vom PS2-Klassiker, also komplett neu gemacht, mit neuen Grafiken, neuem Gameplay und so weiter und so fort. Aber das hat mich auch überraschenderweise sehr, sehr reingezogen und hat es knapp nicht vor Call of Duty geschafft.
Das ist bei mir immer noch eingeschweißt bei mir, weil ich zuerst das Original auf dem Emulator spielen, bin ich jetzt dran. Ne? Und es ist im Fall schon. Also ich weiss, warum das Game so verdammt gehypt wird. Aber auch mit dieser clunky Steuerung und einem ganzen schlechten Dialog und so, aber es ist so mega, mega stimmig. Also es kannst, auch wenn es ein PS2-Game ist, ein 20-Jährig, das lässt sich heute immer noch. Und also Audiodesign steht unglaublich. Für die Zeit ist es
hey, aber eben, dann, eben ich, ja, klar, kann man so machen, aber ich weiß nicht, ob es einfach nur das 2 hättest können spielen, weil das ist gleich dann in allem ein bisschen besser. Aber ja.
Mir ist mal ein Remake, oder was?
Ja, ich habe es im Fall, ich bin nicht mega wie
cool. Also, da können wir ganz schnell einhängen, weil da gibt es schon gerade sehr verteilte Meinungen drüber. Also weißt du, da kann man schon, es gibt natürlich schon die Puristen, die sagen, hey, nein, du musst auf der PS2 spielen, weil sie haben die ganze Voice-Over ganz neu gemacht. Es gibt wirklich so Szenen, die es dann vergleichen, wo wenn er in die Wand reinlangt, auf der PS2 schaut er so wirklich disgusted, schaut er so weg und im Remake schaut er so voll in die Kamera und das sind schon so fundamentale Sachen, die dich beim Spielen, wo andere Webs sind. Den Soundtrack haben sie, glaube ich, auch noch gemacht, das Audio-Design und so. Und das hat mich schon Wunder genommen, einfach aus dem Ding raus, das zu vergleichen. Nicht, ich gehe hoffentlich noch genug open-minded dann als Remake an, aber ich habe wirklich, weil das ist das oberste auf meiner Liste von Retro-Games, die ich wollte spielen, Silent Hill 2. Und dann kommt das Remake, und ich dachte, jetzt muss ich es unbedingt spielen. Und jetzt habe ich es gekauft, und jetzt muss ich es wirklich unbedingt spielen, damit ich es andere kann spielen. Aber ja, also ich glaube, es hat einen massiven, und es sind zwei verschiedene Games. So.
Ja, das sind, absolut.
Ja, einfach, aber ich hätte es vor allem wegen der Story gespielt, aber ich habe wirklich das ganze Rumlaufen und dann musst du dort etwas finden, zum dort. Es ist
sehr ein anstrengendes
Spiel. Genau, es ist mir wirklich anstrengend, die Orientierung zu behalten. Es ist wirklich schade. Es ist richtig, ich will es unbedingt spielen, aber es ist wirklich, fuck, das schläft mich. Ich habe einfach keine Lust, um den Weg zu finden. Gib mir einen, so wie beim Dead Space, wo ich ans Knöpfchen drücke, was man sagt, wo durchlaufen, damit ich einfach Geschichte kann erleben. Bei mir war es noch Stalker 2, was knapp mit ihnen geschafft hat, wo einfach auch sehr lang ist und tatsächlich irgendwie, man merkt es schon, es ist schon ein bisschen unfertig, weißt du, wie die ganze Open-World-AI, die sie einfach abgestellt haben momentan. Also heißt so, die Gegner eben ploppen ja momentan rein und sie haben eigentlich ein mega geiles System entwickelt, aber es funktioniert noch nicht. Und jetzt ist es einfach abgestellt. Und darum...
Das ist ein Singleplayer.
Wie?
Das ist Singleplayer?
Ja, es ist nur Singleplayer. Okay. Aber ich finde es auch, die Welt fantastisch. Sehr geil. Ja gut, dann ist das unsere Games vom Jahr gewesen. Mal schauen, was im nächsten Jahr drin ist. Ob es ein GTA wird sein, wenn es dann wirklich rauskommt.
Gibt es noch irgendetwas, was ihr jetzt bis Ende Jahr spielt, wo das Gefühl hat, dass es Potenzial hätte, auf die Liste zu kommen, aber wo ihr noch nicht dazu seid gekommen? Bei mir gibt es darum noch etwas, was ich jetzt von mehreren Stellen gehört habe, dass es wirklich etwas zum Besten gehört und mega overlooked ist und mehr Beachtung verdient, nämlich Mouthwashing.
Ah ja, das spiele ich auch noch, ja.
Ein Horrorspiel, wo so PS1-Ästhetik hat.
Was?
Es ist 2-3 Stunden durch.
Genau, 2-3 Stunden geht's. Und ich finde die Beschreibung auf Steam einfach etwas vom Geilsten, was ich je gelesen habe für eine Game-Beschreibung. Dort steht nämlich, ich lese vor. The five crew members of the Tolpar are stranded in the empty reaches of space, shrouded in perpetual sunset. God is not watching. God is not watching.
Nein, das ist so. Ich habe nur super, super Sachen gehört. Ja. Genau, das spiele ich sicher noch.
Und so ein 2-Stunden-Spiel, das ist so selten, dass es so etwas gibt. Das muss ich unbedingt noch. Ich habe das Gefühl, es ist genau so etwas, was mich sehr begeistert hat und was vielleicht in meine Top 5 würde schaffen. Ja. So, von dem, was ich gehört habe.
Wie heißt es? Mouthwashing.
Ja, weil das erklärt sich dann recht schnell, warum es so heißt.
Ah, das hast du schon gespielt.
Nein, aber ich habe einfach genug darüber gehört. Ja, das ist jetzt nicht so ein Spoiler, aber ich sage es jetzt gleich nicht. Aber okay. Genau, ich weiß auch nicht, was denn genau passiert, aber doch, das spiele ich auch noch. Ich weiß auch nicht, ich habe noch, wie heisst das, Path of Exile 2, habe ich auch noch angefangen, ist wirklich auch noch geil, aber...
ist das nicht erst im Early Access?
Early Access
ja, aber krass, wie viel das schon drin ist.
Das ist so...
Nein.
Ich habe noch Caves of Quot oder Kut oder so heisst das. Das sieht so ein bisschen, das dunkelt mich, das habe ich letztens irgendwie entdeckt, ist jetzt gerade rausgekommen. Im ersten Moment sieht es so ein bisschen aus wie Dwarf Fortress. Aber
das sieht ja hure übel aus.
Aber, aber irgendwie ist in dieser Bubble, die ich verfolge von Leuten, die gamen, also auf YouTube und so und Influencer-Geschichten, ist das irgendwie jetzt gerade mega am Durchstarten. Es ist so ein Adventure-Game irgendwie. Nicht ganz einfach, aber auch nicht ganz schwierig. Und es ist richtig, richtig deep, so. Habe ich auf der Wishlist, ich habe es noch nicht gekauft, aber das wäre etwas, was ich glaube, vielleicht dann über Weihnachten noch einmal runterladen.
Ja. Ah, da keine Zeit. So viele Games. Marvel Rivals natürlich.
Ja!
Aber von dem habe ich auch gut gehört, oder?
Nein, es ist voll easy. Der Luca findet es super toll, aber
ja,
was geht's dir?
Es ist Overwatch mit einfach Marvel's
Game. Ach Gott! Komm hier! Ich bin im Deckbilder, bin ich voll dabei gewesen. Wie hat das geheissen?
Ah, Marvel Snap.
Snap, das habe ich geil gefunden.
Härte Phase, ja, ich habe Zeit lang gesucht. Ja. Nein, also komm, da gibt es schon einiges, wo ich einen Zocken überpfehlen kann. Also, dann würde ich sagen, ja, danke vielmals fürs Mitmachen und euch allen fürs Zulassen und ciao miteinander.
Ciao, ciao.
Tschüss.